Und das Licht geht an und das Erste, was ich sehe in diesen 1000 Leuten, sofort meine Eltern. Also mir voll die Tränen, ich so, die haben mich immer supportet. Ich war aber immer Anarchie pur. Ich hatte Kopftuch, so Bandana, Hip-Hop, Baggy-Hose. Meine Eltern sind durchgedreht. Ich hatte nie eine türkische Freundin. Ich hatte deutsche Freundin, spanische Freundin, Asiatin. Ich war immer anders, weil ich war so weltoffen. Und ich habe Breakdance getanzt, Bodenputzer, bla. Aber mein Vater war indirekt immer stolz. Aber er hat immer zu mir gesagt, Olum, mein Sohn, bitte, mach eine Ausbildung. Als ich die gemacht habe, war schon für ihn fein. Dann hat er gesagt, gehst du wieder dein Breakdance, komm, geh und so. Aber wenn ich dann einen deutschen Meistertitel hatte, ist natürlich stolz. Dann auch, als ich angefangen habe mit der Comedy. Und dafür bin ich Gott jeden Tag dankbar.
Hallo ihr Lieben, wie schön, dass ihr auch in dieser Woche bei einer neuen Folge von Road to Glory mit dabei seid. Mein heutiger Gast ist Özcan Kosa, der sich in den vergangenen Jahren einen Platz in der Riege der erfolgreichsten deutschen Comedians erobert hat. Früher war er deutscher Meister im Breakdance, heute ist er ein Meister der Situationskomik und spielt auch immer wieder gekonnt und mit viel Selbstironie mit dem Klischee des Deutsch-Türken. Entweder auf deutschen Bühnen, wo er noch bis Ende diesen Jahres mit seinem neuen Programm Jackpot auf Tour ist, oder in seinem Comedy-Podcast Bratwurst und Baklava, den er seit 2019 mit seinem Kollegen Bastian Bielendorfer sehr erfolgreich betreibt. Wir sprechen über selbsterlebten Alltagsrassismus, Parallelwelten in unserer Gesellschaft, Träume als kostenlose Kinofilme, Vogue-Wahn, seine anarchistische Lebensphase und die Frage, ob Satire und Comedy auch heute noch alles darf. Özcan Kosa verrät, warum er sich selbst als Hardcore-Schwabe bezeichnet, wieso er seinen Alltag so humorvoll und selbstironisch wie möglich angehen möchte, warum er sich vor rund 20 Jahren für die deutsche Staatsbürgerschaft entschieden hat und in welchem Zustand sich die deutsche Multikulti-Gesellschaft in seinen Augen derzeit befindet. Du hast meinen Podcast bereits abonniert? Dann freue ich mich riesig. Falls nicht, dann hole das doch bitte jetzt nach, damit du in Zukunft garantiert keine neue Folge mehr verpasst. Und jetzt wünsche ich dir inspirierende Unterhaltung und ganz viel Spaß mit Özcan Kosa.
Du hörst Road to Glory. Als Journalist mit 20-jähriger Berufserfahrung hat Alexander Nebel hunderte von Interviews mit nationalen und internationalen Stars geführt. Unter der Überschrift Deine persönliche Erfolgsstory spricht er hier in seinem Podcast mit inspirierenden Prominenten über Erfolg, prägende Wendepunkte und Lebensweisheiten. Gute Unterhaltung mit einer neuen Folge von Road to Glory mit Alexander Nebel.
Herzlich willkommen, Özcan Kosa, bei meinem Format.
Dankeschön, mein Lieber. Vielen, vielen Dank.
Wann hast du zum letzten Mal so einen krassen Traum gehabt, dass du dich auch noch am nächsten Tag dran erinnern konntest?
Oh, das ist eine gute Frage. Ist, glaube ich, gar nicht so lange her. Ich glaube, es ist eine Woche her oder so. Aber es war ein ganz stranger Traum.
So ein Gaga-Traum oder
ja,
was?
So ein weirder Traum. Ja. Das waren so, ich bin irgendwie in mehreren Räumen reingelaufen, hab gesagt, ist alles in Ordnung. Und ja, wir klären das und so total hektisch.
Also es war jetzt weder ein Albtraum noch irgendwie ein Feelgood-Traum, wo du durch irgendwelche Lüfte schwebst, sondern einfach nur so Aufarbeitung wahrscheinlich des Alltagsstress.
Aber ich hatte luzide Träume, hatte ich eine Zeit lang. Das ist das Geilste, was es gibt.
Erzähl, was passiert da? Was geht da ab?
Luzide Traum, du kannst ihn steuern. Also du weißt, dass du träumst, aber du fühlst das. Und ich konnte da fliegen. Und dann kannst du richtig, du sagst dann, jetzt geht's los. Und auf einmal ist dein ganzer Körper, oh, und dann bist du wie Iron Man. Fliegst durch, sagst, jetzt sollen noch Gebäude rauskommen. Also es ist ganz strange.
Echt, das habe ich ja noch. Ja. Das möchte ich auch, sowas.
Ja, man kann das erlernen. Also okay. Ich habe das dreimal gehabt in meinem Leben. Und jetzt versuche ich es, aber es geht nicht mehr und ich kotze voll ab. Ich so, nein.
Weißt du denn noch, was du heute Nacht geträumt hast?
Nee,
Ist das fiese, weißt du, wir träumen ja jeden Tag oder jede Nacht diverse Träume, aber die sind dann so flüchtig, unser Gehirn verarbeitet irgendwelchen Mist und du kannst dich nicht mehr dran erinnern. Und
ist auch so, manchmal gibt es ja auch Träume, wo du fällst oder, aber Albtraum, Gott sei Dank. Ich hatte eine Zeit lang voll oft Albträume, habe es schon Jahre her, jetzt nicht mehr. Aber ich habe auch aufgehört, Horrorfilme anzugucken.
Weil sich das zu sehr mitnimmt.
wahrscheinlich ist das irgendwie im Unterbewusstsein, das dann irgendwann wieder rauskommt.
Aber hast du da so eine Faszination? Weil ich persönlich bin Horrorfilm-Fan, solange sie richtig geil gemacht sind. Aber also kannst du es, gar nicht.
Ja? Okay. Ich liebe Horrorfilme, auch alte, weißt du, die Fürsten der Dunkelheit. Da war der Alice
John
Cooper.
John Carpenter.
Alice Cooper hat er auch
mitgespielt. Der war doch einer, so ein Gruft, so einer der Penner, die dann irgendwie mit.
Ja, genau.
Hat immer so ganz fiese.
Und dann war in der Kirche in New York, glaube ich, diese Flüssigkeit.
Genau, der grüne Schleim, ne?
Genau.
Und dieser Satanshand, die aus dem Spiegel kommt.
Kommt, ja. Aber das war ein super, also für die damalige Zeit, ist, glaube ich, schlecht gealtert.
Der Soundtrack. Ja. Der ist ja auch von John Carpenter. Ich liebe diese Synthi-Sounds.
Ja. Super. Also es ist mir, ich bin totaler Horrorfilm-Fan. Der Exorzist habe ich schon mit 6 Jahren gesehen mit meinen Eltern und so.
So genau das richtige Kinderprogramm, ne? Läuft.
Was waren unseren Eltern? Ja gut, ich meine, damals, das hat ja nicht gejuckt, so Horrorfilm.
Heute ist ja auch der Exorzist irgendwie die leichteste Übung. Wenn ich sehe, was teilweise Kids für krasse Sachen sehen. Ich meine, schau dir Evil Dead an, die Remakes da, die sind so krass.
Von, also. Stimmt.
Also, aber finde ich auch coole Filme, gut gemacht.
Ja.
Findest du denn das Thema Traumdeutung, Traumanalyse generell spannend oder ist das gar nichts für dich?
Eine Zeit lang habe ich mich sehr damit auseinandergesetzt. Finde ich super cool, dass du sowas fragst. Ich habe versucht, auch so Traumanalysen auch auf spiritueller Ebene, auf religiöser Ebene. Es gibt ja auch Traumdeutungen im Islam etc. Ich habe mich wirklich mal damit auseinandergesetzt, bis ich gemerkt habe, je mehr ich mich damit auseinandergesetzt habe, desto skurriler würde es für mich. Und habe ich gesagt, nee, ein Traum ist ein Traum. Sind unverarbeitete Informationen, die ich tagsüber hatte oder Wochen vorher hatte.
Oder Jahre, teilweise.
Oder Jahre,
ist
Jahre, genau.
Jahrzehnte her, ne, dass du da so einen Scheiß aufarbeitest.
Aber irgendwie sind auch Träume kostenlose Kinofilme. Weißt du, wo du dann sagst so, hey geil, du wachst auf und denkst dir, was war das gerade für ein Film, den ich geschoben habe? Ist echt interessant. Ja. Manchmal Horrorszenarien, Angstträume, Angstzustände, aber auch manchmal Liebesgeschichte. Es gibt einen griechischen Sänger, Alkinos Ioannidis. Und der hat Onira Itame heißt das Lied, glaube ich. Und da geht es um einen Mann, der sich im Traum in eine Frau verliebt hat.
Okay.
Und der hat sie jeden Abend immer wieder gesehen. Und der hat eine Liebe dort aufgebaut und irgendwann kam sie nicht mehr. Und dann hat er sich das Leben genommen, weil sie dann weg war. Das ist ein Traum, ja.
Weil es so hardcore, weil das so im Unterbewusstsein sich dann verankert.
Genau.
Ne? Und man ist im Traum so tief drin, dass man denkt, das ist das Real Life dann.
Und es ist wirklich ein Freund von ihm gewesen. Ja,
krasse Geschichte. Ja. Im Vorgespräch habe ich schon erfahren, du hast eine geile Karriere, es ist aber auch ein harter Ritt. Du bist viel unterwegs, du hast viel zu tun. Wie sieht denn bei dir ein schnurriger, schöner Tag aus, wenn du mal nicht irgendwie auf der Bühne stehen musst, wenn du nicht in Deutschland rumreist, wenn du nicht irgendwelche TV-Shows machst oder Podcasts produzierst? Gibt's das überhaupt noch? Und wenn ja, was machst du dann an so einem
Tag? Ich bin ein richtiger Hardcore-Schwabe. Ich bin ein richtiger, also wirklich, ich wach morgens auf und lauf im Haus erstmal rum und denk mir, ich muss hier aufräumen. Und dann, ich trinke erstmal einen Kaffee, dann rege ich mich drüber auf, dass von meinem Nachbarn, der hat, wie heißt das nochmal, Flieder, dass der Flieder über die Mauer hängt und dann jetzt im Winter die vertrockneten Blätter bei mir auf der Terrasse. Ich bin so richtiger Schwabe. Lauf rum, reg mich drüber auf.
Also wenn du willst, kannst du auch so ein richtiger Allmann sein, ne? So
voll.
Deutscher als jeder. Du bist Deutscher, aber ne, also du bist Hardcore-Deutscher, ne? Ist interessant, dass das so an
geht, ne? Ja. Also aber bei uns ist das auch meine Schwester. Wir waren letztens auf dem Spielplatz mit meinen Kindern, meine Schwester, und da waren so Jugendliche, die haben die Schaukel so hart angeschubst,
ne? Genau.
Und dann sagt meine Schwester auf einmal zu ihrem Mann: Özdem, ruf die Polizei. Und dann habe ich sie so angeguckt, ich so: Alter, was geht bei dir ab? Weißt du, ich so, wir haben doch das Gleiche gemacht. Aber da merkst du, ich habe ein ganz normales Leben.
Total, aber ich höre raus, also so richtig, dass du mal dich auf eine Couch schlümmelst und einfach nur irgendwie rumbrähst und Netflix
binst,
das gibt's auch. Ne?
Also ja, natürlich. Ja,
du hast auch mal die Möglichkeit, mal richtig alle Viere von dir strecken. Ne? Und ich meine, du hast 2 Kids, also so leicht ist es, glaube ich nicht. Ne? Die wollen ja auch bespaßt werden.
Ja, auf jeden Fall, aber man muss schon die Zeit für sich nutzen. Auch, also ich merke es auch, wenn ich auf Tour bin zum Beispiel, also jetzt, klar hast du jetzt gefragt, außerhalb der Tour, aber auch während der Tour versuche ich immer, kleine Nischen zu finden, wo ich sag, hey, ich gehe zur Massage oder Handy aus, einfach rumliegen, nachdenken. Habe ich eine Zeit lang nicht gemacht, sogar bis vor kurzem. Ich will jetzt nicht, dass du denkst, dass ich habe mein Leben im Griff, überhaupt nicht, weil ich habe gemerkt, dass ich total unausgeglichen war. Voll im Stress, und habe ich mir gedacht, ich muss jetzt die Handbremse ziehen, die Reißleine ziehen und sagen, nee, Zeit für mich, wo ich auch kurz mal relaxen kann. Aber Filme, Serien liebe ich über alles.
Wann hast du zum ersten Mal festgestellt, dass du Leute entertainen kannst, dass die Leute dich witzig finden, dass du Menschen begeistern und zum Lachen bringen kannst? War das fließender Prozess oder gab es da auch mal so ein Aha-Erlebnis, schon als Kind vielleicht?
Ich bin da reingeboren. Also ich würde sagen, bei uns in der Familie, mein Vater, meine Onkel, meine Mama, alle sind Menschen, die sich dem Lachen ja hingegeben haben. So. Bei uns war Comedy Alltag, weil mein Vater war ein extrem lustiger Mensch, ironisch, auch sarkastisch manchmal, und wir haben uns kaputt gelacht jeden Tag. Meine Onkel sind genauso, die ganze Familie macht Faxen. Wir sind Türken, ja, meine Mama hat ein Kopftuch, aber das spricht ja nicht dagegen, dass man sich kaputt lacht, Scheiße baut zu Hause. Klar. An Silvester war bei uns Theatertag, ja, also wir haben dann mit meinen Cousins zusammen, meine Schwestern Aufführungen gemacht, immer geguckt, dass jeder irgendwie was macht, damit die anderen lachen. Und ich glaube, das war so ein fließender Prozess, ineinander fließender.
Aber klar, ist natürlich auch eine familiäre Konditionierung. Also du hast sozusagen das dann richtig durch deinen Familienkomplex mitbekommen und das sozusagen aufgesogen. Ne? Und das ist ja auch eine geile Sache. Wie toll ist das, wenn viel gelacht wird in der Familie? Wie viele Familien gibt es, wo es dann auch Stress gibt ohne Ende? Ne? Und
merkt man aber
nicht
erst.
Nicht nur das, also Prügelei und also das sind das schlimmste Fälle. Ne?
Ja, klar. Aber das merkst du erst, wenn du älter wirst und Revue passierst erstmal. Also oder selber dann Kinder hast oder Freunde, bei denen du da sitzt und dann merkst, zum Beispiel mein Opa, harter Typ, der lacht gar nicht. Wirklich. Also da habe ich mich auch immer gefragt, wie kann es sein, dass mein Vater von ihm abstammt? Weil der lacht nicht. Das ist immer so ein harter Typ so. Aber die Söhne, die Kinder, krasses Gegenteil.
Wie gut kannst du über dich selbst lachen? Ich frage das, weil ich kenne die zwar nicht privat, aber ich habe vom Hörensagen gehört, dass es ein paar sehr berühmte Kollegen gibt, die privat gar nicht so lustig sind. Och, also natürlich Weltstars hört man auch mal wieder. Die sind irgendwie die Mega-Burner in Filmen, sind Comedy-Stars, aber privat sollen sie ziemlich grumpy sein. Ich habe dich jetzt erst ein paar Minuten kennengelernt. Ich kann mir nicht vorstellen, dass du nicht auch privat Selbstironie hast. Aber was würdest du sagen? Kannst du gut über dich selbst lachen?
Ich bin die ganze Zeit, also meine Mission ist immer lustig sein. Aber für mich auch. Klingt jetzt ein bisschen psycho. Aber auch wenn ich heute zum Beispiel im Aufzug, ich habe auf den dritten Stock gedrückt im Hotel und Hotelzimmer 311, nein, Spaß, ich mich schon ausgecheckt, aber im dritten Stock, und dann gibt's so einen Spiegel, dann habe ich in den Spiegel geguckt und ich so, hey, was geht ab? Also habe mit mir selber eigentlich geredet, aber ich finde das lustig. Also ich finde generell, versuche ich alles humoristisch zu nehmen, aufzuarbeiten in meinem Leben. Der ist ein Teil von mir.
Ich meine jetzt aber auch so dieses, dass einige durch den Erfolg dann so ein bisschen auch vor lauter Ehrfurcht vor sich selbst so ein bisschen erstarren und eben dann auch sich zu ernst nehmen, das meine ich auch damit. Ne? Dass es eben dann so Leute gibt, die über eine lange Zeit sich einen Ruf aufbauen und ich sage jetzt bewusst keinen Namen, aber es gibt eben so ein paar deutsche Comedy-Ikonen. Also Atze gehört da definitiv nicht dazu, aber die dann so ein bisschen sich zu ernst nehmen, weißt du, die irgendwie diese Selbstironie, diese Leichtigkeit verloren haben, weil sie eben meinen, oh, ich bin jetzt so, ich bin hier der Checker und ich bin hier der Comedy-Star und verneigt euch vom King, ne? Und ist so.
Ja, aber ich glaube, das ist, guck mal, Erfolg, Geld, das sind ja alles Verstärker, wie so der Turbo-Booster deines Charakters. Manche Leute hatten früher vielleicht nicht einen Erfolg, um sich damit zu profilieren oder haben immer gedacht, ich kann mich nur dadurch profilieren. Mhm. Bei mir war es genau andersrum. Lachen war für mich das Einzige. Es gab ein magischen Moment in meinem Leben. Das war in der Schule. Meine Mutter hat mir die Haare geschnitten. Wir hatten kein Cash damals. Wir hatten eine Wohnung gekauft in der Türkei, verschuldet. Dann hat mein Vater einen Unfall gemacht mit dem Fahrrad, musste Schmerzensgeld zahlen. Also war so eine Broke-Zeit und keine Markenklamotten, keine Markenhosen, keine Markenschuhe. Sowieso immer ein bisschen kleiner gewesen und wurde schon so gedisst in der Schule. Und dann habe ich einmal das gesagt, was in meinen Kopf kam. Die Lehrerin hat was gesagt, dann habe ich was gesagt und alle haben sich auf einmal zu mir gedreht und gelacht. Und dann war ich so, ja, geil. Ja. Und dann wurde ich, auch wenn es jetzt klischeehaft klingt, Klassenkasper. Ein Klassenkasper heißt ja nicht, dass du das machst, weil du auffallen willst, sondern weil du das bekommst, was du dir wünschst, Aufmerksamkeit. Das ist nicht so, weil du denkst, ich bin der Coolste, sondern hey, endlich sehen die mich. Ja. Weil du bist eigentlich unsichtbar gewesen. Weil du hast immer gedacht, ich werde nur sichtbar, wenn ich Markenklamotten habe. Und irgendwann hast du gemerkt, auch durchs Breakdancen, dass nicht das, was ich anhab, mich zu dem macht, was ich bin, sondern die Person, die ich bin, macht mich zu dem, was ich bin.
Und was du für Talente hast und was dein Wesen ausmacht, ne? Und wie du eben Menschen, wie du auf Menschen zugehst und
ja. Klar,
und ich meine, Klassenkasper ist das eine, aber wenn du nicht lustig bist, dann lacht ja auch keiner, weil du musst ja offensichtlich da auch die Trigger ausgelöst haben und du hast ja dann
irgendwie. Ja, weil du kriegst ja dann auch so ein Feingefühl dafür. Ja. Also in allem, was du machst. Ich meine, wie ist es, wenn man das erste Mal eine Frau anspricht, kriegt man einen Korb, die denkst, was ist das für ein Trottel? Dann beim zweiten Mal genauso, beim zehnten Mal genauso, beim hundertsten Mal hast du es irgendwie, dann weißt du so, okay, das ist nicht zu aufdringlich, das ist nicht zu dumm, das ist nicht, weißt du, und so ist es auch mit Menschen zum Lachen bringen. Du failst tausendmal, aber dann passiert's. Und nochmal zurückzukommen auf deine Sache, auf deine Frage von vorhin. Ich glaube, es gibt halt, manche Leute sind von Natur aus einfach ein bisschen ruhig, entwickeln sich aber auch, manche sind zurückhaltender. Wenn du jahrelang Comedian bist, irgendwann bist du 50, dann wirst du vielleicht auch ein bisschen ruhiger, kann auch sein.
Klar, man verändert sich, aber das finde ich auch gut und wichtig. Und ich glaube, wichtig ist es, dass du auch noch mit 80 lustig bist. Ich finde das so geil, wenn irgendwie so Omis und Opas irgendwie so eine super Art haben und immer noch Humor haben und auch mal so einen kleinen Dance, sofern es der Rücken noch mitmacht, irgendwie hinlegen, finde ich total klasse.
Mega.
Özcan, du bist mit dem Comedy-Programm Jackpot bis Mai in Deutschland unterwegs.
Ja.
Oder ist es noch gar nicht Jackpot jetzt? Doch, bist
Jackpot.
Noch jetzt im Dezember ist schon, ne? Du bist ja jetzt
bist Ende nächsten Jahres
bis
sogar.
Also volle Kanne bei dir.
Ja.
Wie surreal ist das Gefühl für dich, dass du jetzt vor bis zu 10.000 Leuten auftrittst? Weil du hast hier die fettesten Hallen gebucht, irgendwie Lanxess Arena in Köln und das ist so krass. Also wo Weltstars auftreten.
Ja,
was ist das für ein Gefühl für dich?
Ich blick's noch gar nicht. Guck mal, ich habe gestern in Hannover gespielt. Es waren, ich glaube, 3.000 oder 4.000 Leute.
Krass.
Und du blickst das gar nicht, weil du bist in deinem Hamsterrad, du funktionierst, du bist nur so, hoffentlich lachen die. Dir ist egal, wie viele Leute kommen. Früher war es bei mir zum Beispiel so, ich hatte vor Jahren mal eine Show in Krefeld. Da hatten wir den großen Raum gebucht, 300 Leute. Wir haben nur 90 Tickets verkauft. Ist jetzt auch fast 8 Jahre her.
Da kannst du mal sehen, in 8 Jahren. Also gut, ist eine lange Zeit, aber es hat sich mega potenziert.
Gott sei Dank. Und dann hat aber der Veranstalter gesagt, ja, hey, es gibt noch einen kleinen Raum, da passen nur 100 Leute rein. Sollen wir da Ich so, ja, natürlich. Weil es geht nur darum, das Feeling, was die Leute haben. Es geht nicht darum, wie viele Leute kommen, sondern dass du diesen Leuten, die Eintritt gezahlt haben, die kommen, um Spaß zu haben, einen geilen Abend bescherst. Und deswegen nimmst du das gar nicht wahr. Also dieses kurz... Alter, was? Wie viele Leute waren da? Es gab auch Momente, wo ich geweint habe nach den Shows. Also wenn du es mal realisierst, dass du aus Dankbarkeit einfach, du gehst von der Bühne und mir sind Tränen gekommen. Einfach, weißt du, wo du sagst, Alter, was ist gerade passiert? Weil ich bin Arbeiterkind.
Ja.
Also mein Vater ist vor 50 Jahren damals hergekommen, 50 Jahren, hat, keine Ahnung, im Dreck gearbeitet an Baustellen. Der hat zu mir gesagt, er hat geweint, weil er auf einmal... in einem regnerischen Ort mit Gummistiefeln Baustelle jahrelang gearbeitet hat, weil er gedacht hat, der kam mit dem Anzug nach Deutschland, und hat gedacht, oh, ich gehe jetzt Deutschland Geld verdienen. Auf einmal haben sie ihm eine Schaufel gegeben, haben gesagt, gehst jetzt runter und grab. Und das war dann halt auch eine Mission von mir, weißt du, weil ich wollte immer eigentlich erfolgreich sein, dass mein Vater nicht mehr arbeiten muss. Leider ist er, ich habe es nicht geschafft, weil der richtige Erfolg kam erst, nachdem er verstorben ist. Weil ich wollte, dass er, also eigentlich wollte ich, dass er aufhört, aber er ist auch früher in Rente gegangen, so dass ich wollte so, er soll aufhören zu arbeiten, so, aber
Aber ich finde das insofern spannend, dass du sagst, dass du, ganz egal, ob da jetzt 5 oder 5.000 Leute sind, dass du immer das Gefühl hast, ich möchte diesen Menschen Freude machen, die sollen lachen. Da erinnere ich mich an ein Gespräch mit Michael Mittermeier, der auch meinte, einmal wurden nur 4 Karten verkauft. Und dann hat er gesagt, so Leute, kommt mal alle nach vorne auf die Bühne. Dann haben sie so einen kleinen Stuhlkreis gemacht, hat er da so die entertained, ne? Auch wenn es nur 4 Leute, also Vollprofi eben, ne? Also andere hätten gesagt, nee, ich heul jetzt und gehe in die Garderobe und ihr könnt alle mal, kriegt das Geld zurück, ne? Aber
also. Das Schlimme ist ja, eigentlich das Gute ist ja, dass du es machst. Aber das Schlimme ist, das passiert dir in der Zeit, wo du nicht mit allen Wassern gewaschen bist. Das ist in der Anfangszeit.
Wo du echt noch dünnhäutiger bist.
Ne? Ja, du fängst neu an. Du hast ein paar Mal einen Auftritt gehabt. Dann sagt einer so, komm, wir machen mal eine Solotour. Schreib mal ein Programm. Dann schreibst du und dann machen die irgendwo Werbung, weil die Veranstalter glauben dran. Haben dich irgendwo gesehen bei einer Mixshow. Auf einmal 10 Tickets. In einer 200er-Halle, 300er-Halle. Und dann so, boah, fährst Alter, du hin.
Das geht ab, ne?
Ja, und das ist, Scheiße. Du stirbst 100 Tote. Aber ich habe mir immer, ist mir bei mir auch, also ich habe in Viersen vor 14 Leuten, vier, es war in einer Bar, vier sind nur gekommen, weil es ihre Stammkneipe war. Und die wollten mich gar nicht sehen. Aber ich habe mir gedacht, die muss ich überzeugen, beim nächsten Mal sind es dann 20, beim nächsten Mal 40, 60 und
jetzt
so weiter.
Ein paar Tausend. Also, Gott ich freue mich da total für dich, mein Lieber.
Danke.
Im Programm Jackpot stellst du unter anderem die ganz große Frage, was ist Glück?
Ja.
Frage an dich, wo liegen denn für dich so die kleinen Glücksmomente im Alltag? Weil Glück ist ja so ein sehr, sehr überstrapazierter Begriff. Alle wollen wir Glück und glücklich sein. Aber wo sind für dich diese kleinen Momente, die man manchmal ja auch erst im Rückblick erkennt, dass man merkt, oh, das war eigentlich ein toller, glücklicher Moment. Aber ich Vollpfosten habe das in dem Moment so gar nicht richtig mitbekommen.
Ja, ich glaube, das Problem liegt, wir haben generell ein gesellschaftliches Problem, ist meine Wahrnehmung. Ich sag jetzt nicht, dass es für alle Menschen so
ist. Aber jeder hat ja ne, seine Wahrnehmung.
Uns wird ja suggeriert durch Social Media, weißt du, früher hast du zum Beispiel Fernsehen geguckt, da hieß es, die Royals haben das und das gemacht. Die Superstars waren da und da, Urlaub machen, haben so ein Auto gekauft. Und die Distanz war sehr groß. Du hast immer gesagt, ja, es sind ja auch Stars. Ey, mein Gott, es ist George Clooney.
Larger than life, ja. Komme ich nie ran. Ne?
Genau. Durch Social Media haben sich aber alle Menschen irgendwie, oder die meisten, zur Mission gemacht, sich anders darzustellen, als sie überhaupt sind. Das Problem ist, dir wird suggeriert, du musst auf den Malediven Urlaub machen. Du musst eine Rolex-Uhr haben. Du musst ein C63 AMG S fahren. Success, wunderbar. Alle machen solche Postings. Kinder laufen schon mit Louis Vuitton-Taschen rum.
Krass,
und die wollen aber die Originalen. Ja. Weißt du, ich meine,
nicht
hey,
so ein scheiß Fake vom Markt.
Genau.
Ja.
Weil ich bin früher in die Türkei, ich war so geil, Reebok gefälscht mit Puma. Ich schwör's dir wirklich mit Puma-Marke hier hinten. Reebok The Pump T-Shirt. Aber das ist so krass geworden, dass ich mir gedacht habe, also in der Nummer, ich bin kein Aufklärer, ich bin, keiner kommt in meine Show und geht danach raus und sagt,
es soll ja,
heal the world.
Ja. Den Leuten ja auch ein gutes Gefühl.
Genau,
geben,
ist ja funny dargestellt, aber da sage ich auch so, eigentlich, ich habe meinen besten Freund 10 Jahre nicht gesehen. Gökhan ist mein bester Freund, durch die Comedy, Özcan-Kose-Auftritt, die Özcan-Auftritt da. Ich habe meinen Freund nicht mehr gesehen. Und da gibt's auch eine Nummer, die ich auch erzähle, die auch wirklich weiß. Ich war auf seiner Hochzeit, der hat mir den Tag freigehalten und am Ende haben die Freunde haben halt so ein Video geschnitten, vom Urlaub, von denen, vom Reisen, alle, was sie alle zusammen machen. Ich war auf keinem dieser Videos drauf. Weil ich halt nie da bin, ja, wenn die Grillen gehen am Wochenende.
Ja, das ist scheiße. Das,
genau.
Das ist dieses Opfer, was man eben auch bringen muss. Ne?
Genau.
Also, leider, das ist, ich meine, viele, einige würden sagen, nee, so ein Opfer will ich aber nicht bringen. Ich glaube, da hast du so eine Ambivalenz auch in dir selbst, ne? Weil du hast ja Bock auf das, was du tust.
Ja.
Und das ist ja auch geil, dass es läuft.
Ja, ja, klar.
Aber du musst diesen Preis halt zahlen.
Genau. Ne? Und dann denken aber die Leute, ja, aber, ey, dir geht's doch gut. Ja, aber, klar bist du hast eine finanzielle Unabhängigkeit, wenn die Hallen voll sind, aber du sitzt jeden Abend allein im Hotel.
Hm.
Ich gehe auf die, weißt du, ich komme in der Stadt an, Tagesablauf, Zug fährt ein oder ich fahre mit dem Auto, du kommst an, Soundcheck. Ja, oder gehst ins Hotel, bringst deine Klamotten hin, dann, hey, in 30 Minuten müssen wir in der Halle sein. Halle hin, Techniker, hallo, hallo, das ist die Bühne, sie, Soundcheck, hallo, 1, 2, 3. Dann gehst du in dein Zimmer, du isst kurz was. Eine Stunde warten, gehst auf eine Bühne, bist ein Star. Alle klatschen. Oh, danke, Leute, Video. Dann gehst du ins Auto, fährst ins Hotel, setz dich rein, denkst, ach, ich habe noch Hunger, ich bestell Pizza und isst deine Pizza alleine. Du guckst schon zum 100.000. Mal die gleichen Instagram-Reels an, Medical Detectives jeden Abend auf Vox und schläfst ein, wachst morgens auf, frühstückst alleine und so geht's weiter. Und das ist halt, aber dann gehst du einmal, weil du halt die Zeit, die auf frei halten kannst, fliegst danach nach Thailand, sagen alle, oh, guck mal, was für ein geiles Leben.
Na, was beschwert er sich denn, der Eumel da, ne? Ja. Du, aber ich finde das gut, dass du Instagram erwähnst und generell Social Media. Ich meine, wir sind da ja alle unterwegs. Wenn du in der Medienbranche bist, dann gibt's da auch keinen Weg drumrum. Kann man gut finden, kann man auch kritisch sehen. Aber fehlt in deinen Augen in dieser höher, schneller, weiter Ära, in der wir leben, eben auch durch Social Media befeuert, zunehmend so Demut und eben auch Dankbarkeit für die vielen Dinge, die wir eben auch haben. Weil du hast erwähnt, alle wollen heute schon irgendwie Luxusartikel im Teenageralter und dabei geht's uns ja wirklich in Deutschland, auch wenn es hier Not gibt. Ne? Also das muss man immer sagen, es gibt auch Leute, denen geht's richtig beschissen hier. Aber uns geht's im Verhältnis zum Rest der Welt ja immer noch sehr gut. Und da fehlt mir manchmal auch so ein bisschen einfach mal dieser Reset und einfach Demut und Dankbarkeit und zu sagen, ey, klar, ich könnte auch jetzt irgendwie ein Penthouse in Miami haben, aber so geht's mir auch ganz gut.
Es gibt, boah, das ist eine gute Frage.
Ja, ich meine, man will ja niemanden dissen. Ne?
Überhaupt nicht. Also es gibt verschiedene Punkte, die ich gerade, also erstmal, ja, wir gehören zu den 20%, die Hartz-IV-Empfänger, das hat mir mal ein Freund, der ist Professor, Soziologe, auch Armutsforschung hat er gemacht. Die Hartz-IV-Empfänger gehören zu den 20% der reichsten Menschen auf der Welt.
Im Verhältnis zur Welt.
Ja,
absolut. Ja.
Aber klar kannst du, weil das so weit weg ist, kannst du das keinem sagen, dem es hier nicht gut geht. Eine alleinerziehende Mutter mit 3 Kindern.
Die kotzt im Strahl, genau,
kann man
so sagen.
Genau, da kann ich nicht sagen, hey, aber guck mal,
du gehörst
zu den Top der Welt. Dann sagt die so, halt's Maul, wir essen schon zum 5. Mal Ravioli diese Woche, weil wir uns nichts leisten können. Natürlich, aber ich glaube, es hat sich viel geändert die letzten Jahre. Es ist so schnelllebig geworden. Ja. Zum Punkto Demut, ja, also wer reich sein will, der braucht Zufriedenheit. Wenn du mit dem, was du hast, zufrieden bist, klar bist du dann reich. Jeden Tag kann man sagen, ah, Miami, dann. Ich vergleiche es immer mit dem Auto. Früher, ich hatte kein Auto. Ich hatte einen Fiat Uno dann gekauft, so einen alten Digger, und ich war so Killer, Alter, weil meine Freunde.
Der Checker,
hatten,
ne?
Genau.
Der zeigt, wo es lang geht.
Ja, aber uns war Auto nur von A nach B kommen. Es war eine Schrottkiste, mein Kumpel hat den Seat, wir waren an der Ampel, der stand hinter mir, der ist mir einfach hinten drauf gefahren, damit er lachen konnte, so.
Und Lack wollte teilweise nur mit Tesafilm noch zusammen.
Genau, aber es hat uns nicht gejuckt. Dann stehst du an der Ampel, neben dir ist jemand im Mercedes. Hätte ich den Mercedes, würde ich denken, boah, geil. 2 Tage später stehe ich an der Ampel, neben mir einen Porsche. Hätte ich den, geil, hast einen Porsche, dann steht neben dir ein Lamborghini, geil, und dann gehst nach Dubai mit deinem Lambo, bist du der Ärmste dort.
Da kommen dann die fetten Maybachs, ne?
Ja, genau, oder ein Bugatti, weißt du, für 2 Millionen.
Mit irgendwelchen Steinchen an den Felgen dran. Ne?
Sky's the limit irgendwie, aber ich glaube, Social Media, ich glaube, es ist nicht die Dankbarkeit oder Demut, ich glaube, es ist die Schnelligkeit, also an neuen Informationen, an neuem Input, an neuen Zielen, die Hektik, die wir haben in unserer Gesellschaft, das hat sich geändert. Guck mal, total, als E-Mail rauskam, krass, hieß es, hey, du kannst sofort einen Brief schreiben und es kommt sofort an. Boah, geil, wenn ich sofort habe ich ja mehr Zeit. Nein, jetzt hast du mehr Zeit, um 500 E-Mails am Tag zu schreiben.
Und es werden erwarten auch alle, dass du sofort die E-Mail beantwortest. Genau. Und wenn du es nicht tust, bist du voll der Loser hier. Ne?
Ich
warte eine halbe Stunde schon auf deine Antwort.
Genau.
Das ist so krass.
Und du merkst ja, dass die psychosomatischen Probleme haben die Herz-Gefäß-Erkrankungen abgelöst. Mhm. Bis vor 10 Jahren waren Herz-Kreislauf-Probleme number one. Und inzwischen sind es die psychischen, psychosomatischen, und ich vermute, ich bin kein Arzt, ich bin kein Psychologe, ich habe so Basic-Wissen wie jeder von uns, aber ich glaube, der gesellschaftliche Drang, etwas zu sein, die Schnelligkeit, dein Gehirn hat keine Zeit mehr, sich auszuruhen. Früher warst du an der Bushaltestelle, bist aufgestanden, dann hast du gesehen, hast dir Texte gesucht zum Lesen. Du hast es kleingedruckt auf den Riesenplakaten unten gelesen oder unten beim Bus, U90 kommt, genau. 4:16 Uhr, Sonnen- und Feiertage. Das waren die Texte. Shampoo-Texte hast du 100.000 Mal durchgelesen auf der Toilette. Aber jetzt hat dein Gehirn keine Pause mehr. Und Leon Winscheid, Psychologe, der auch tolle Live-Shows hat.
Habe ich auch schon mal gesprochen, toller Typ, wirklich.
Megatyp. Der hat gesagt, wir haben es verlernt, uns zu langweilen.
Ja, genau, und, richtig.
Ja.
Um da einzugrätschen und dich zu supporten mit dem, was du sagst. Ich habe auch mal gelesen, dass unser Gehirn gar nicht schnell genug sich anpassen kann an diese ganzen auch technischen Neuerungen. Also es wird immer schneller und natürlich gibt es auch generell viele Veränderungen in der Gesellschaft. Ich sag nur künstliche Intelligenz, und das geht in so einem schnellen Tempo, dass die menschlichen Gehirne gar nicht mehr in der Lage sind, sich so schnell anzupassen, weil das bedarf ja schon einer gewissen Evolutionszeit, weil es ist jetzt innerhalb von wenigen Jahrzehnten so viel passiert, was Technologie, was die ganze, Internet, die Welt ist ein Dorf geworden, alles ist super schnell. Das überfordert auch das Gehirn, ne? Und das ist
super,
das,
Punkt.
Ja, und deswegen sind eben auch viele echt ein bisschen krass am Durchdrehen, ne? Weil es einfach too much alles ist.
Wenn du mal überlegst, zum Beispiel, also jetzt für die jüngeren Leute, die uns vielleicht zuhören.
Da hören bestimmt welche.
Ja, für die, die es halt nicht kennen. Also ich sag's mal so, ich bin 80 geboren. Zwischen 1980 und 95 gab's einfach ein Computer, der einen größeren Speicherplatz hatte.
Du, Anfang der 80er, da waren das noch Monstrositäten, und da hatte auch niemand einen Laptop, gab's noch gar nicht.
Gab's gar nicht, ja. Laptops waren so dick.
Handys gab's nicht.
Genau, alles, und so. Dann die krasseste Neuerung war ja dann Handy, was dann so in der Allgemeinheit 95, 96 kam. Und dann wurde es ja immer sukzessive mehr Sachen, und Computer, dann die Fernseher wurden krasser, die Handys wurden krasser. alles, was du brauchtest, ein Auto muss das haben. Auf einmal musst du viel mehr haben. Und ich glaube auch, der Drang zum Konsum. Guck mal, du kaufst ein iPhone 12, halbes Jahr später hast du Depressionen, weil dir gesagt wird, du hast das Alte. Und dann kaufst du dir das Neue. Also, aber du bist ja dann 2 Jahre und in 2 Jahren bist du ein richtig harter Loser, weil dann sitzt der mit dem iPhone 14 neben dir und guckt dich an und denkst so, Digga, iPhone 12?
Du denn, unter welchem Stein warst du denn die letzten 2 Jahre?
Und jetzt aber auf jeder Ebene. Guck mal, bei mir waren es früher nur Markenschuhe. Dann warst du schon cool. Aber jetzt musst du Markenschuhe, Markenklamotten, Markensonnenbrille, dein Handy muss krass sein, dein Fernseher muss krass sein, dein Auto muss krass sein. Früher, wenn dein Auto Lackschaden hatte, als Schleifpapier bisschen vom Baumarkt, ah, das ist auch ein gutes Grün, passt. Das hat dich nicht gejuckt. Wenn dein Oberteil ein Loch hatte, hat dich nicht gejuckt.
Du, ich habe noch auf meinen durchgeschubberten Knien an den Hosen hat meine Mutter mir so Lappen rauf.
Ja, genau.
Das war ehrlich gesagt, da waren wir ein bisschen nachhaltiger. Ist jetzt wieder so ein bisschen so aller von wegen an der Grenze zum alten weißen Mann. Aber also ich finde es ja cool, dass die junge Generation auf Nachhaltigkeit auch ganz besonders pocht. Aber teilweise ist es ja viel krasser heute. Aber ist ein Thema für sich, was an Energie auch verschwendet wird. Eben allein für Smartphones und den ganzen Luxuskram.
Ja.
Es ist schon heftig. Ich habe gelesen, dass du die neuen Gags nicht vorher testest, sondern das Publikum ist dein Testballon.
Ja.
Ist das richtig?
Ja,
da frage ich mich, gibt's da manchmal vielleicht auch Momente, wo du merkst, da habe ich jetzt in meinem privaten Kämmerlein gedacht, der Humor, der zündet, aber du merkst, das funktioniert dann doch nicht so. Hast du auch manchmal Momente, wo du denkst, natürlich. Oh Scheiße, habe ich mir ganz anders vorgestellt, warum lacht jetzt keine Saune?
Also ich bin schon so oft abgekackt, genau diese Situation ist für mich, ich habe mehrere Probleme, Prokrastination ist einer meiner Gründe, ich schieb alles raus. Ich war schon immer so, ich war der Typ, eine Nacht vor der Prüfung lernen.
Und dann geht's aber ab, ne? Und dann performst du auch, ne? Und
ja, in der Realschule habe ich gar nicht gelernt, aber so später, als ich Sport studiert habe, habe ich das geschafft und ich hatte in Fächern wie Anatomie, Physiologie 1er. Aber es hat mich auch interessiert. Ich habe auch viel mehr aufgepasst im normalen Unterricht, aber in der Realschule war ich so, laber, Graffitis gemalt und
ja
so.
Auch, ich war auch ein schlechter Schüler, ich habe die Schule auch immer ätzend gefunden.
Aber ich sterbe 1000 Tote in der Zeit. Ich schreibe dann ein neues Programm, bei mir ist das Problem, ich schieb's raus. Ich habe das neue Programm Jackpot in 3 Tagen auf Papier gebracht oder 2 Tagen vor der Preview. Ich schwör's dir, weil meine letzte Show, Cosa Nostra, habe ich 29. April den letzten Tag gehabt in Pforzheim. Dann war der 30.1. und am 2. war, glaube ich, Preview. Und ich habe bis dahin Notizen gemacht und währenddessen auch ein Jahr lang gedacht, ich habe mein Mojo verloren. Während Corona habe ich gedacht, ich habe mein Mojo verloren. Ich habe meine Muse verloren und habe ich jetzt das Programm geschrieben und dann gehe ich auf die Bühne und es ist jedes Mal das Gleiche und dann stirbst du 100.000 Tote.
Und du merkst, du musst auch ein bisschen Evolutionen dann machen, ne? Also du merkst an, du passt dann ja wahrscheinlich auch an, wenn du merkst, dass da kackst du jetzt ab mit dem Gag und der funzt gar nicht, dann musst du halt dann das anders machen.
Ich gehe auch offen damit um.
Mal, ne?
Es ist ja eine Preview, das heißt ja dann auch, es ist eine Werkschau, Leute, es ist eine Preview, ich probiere die Gags erstmal aus, ich habe meine Zettel. Und dann, wenn einer halt abkackt, dann gehe ich zum Zettel und sage, ja, okay, den streiche ich wieder. Du arbeitest ja auch damit, aber das ist ja das Schöne, dieser Prozess und in diesem Prozess lieben halt, es gibt gewisse Liebhaber für diesen Prozess, die sagen dann, geil, alter Preview will ich sehen und dann gehe ich aber trotzdem nochmal zur Show und dann will ich sehen, was dann draus geworden ist.
Ja.
Und jetzt, Gott sei Dank, ist eine schöne Show geworden, echt richtig cool. Also gestern Hannover war Abriss.
Super.
Also richtig cool.
Super. Ich habe schon einige Comedians interviewt und was mich super interessiert bei jedem ist, wie sie das sehen mit der heutigen Welt, die ja sehr dogmatisch ist in Sachen Vogue, Political Correctness. Man muss auch teilweise befürchten, gecancelt zu werden, wenn man mal irgendwas über die Stränge raushaut. Findest du das schade? Weil natürlich, das schränkt ja die Kreativität an. Und gerade Comedians wollen ja auch gerne mal irgendwie derbe sein, wollen mal einen raushauen und wollen auch provozieren. Finde ich auch völlig okay, wenn sie Grenzen überschreiten, solange nicht Menschen jetzt krass beleidigt werden oder irgendwie ganze, also wenn es dann irgendwie rassistisch oder frauenfeindlich oder krass homophob wird. Wobei auch da, finde ich, gibt es Nuancen, weil ich finde, man kann auch mal ein bisschen frauenfeindlich sein und man kann auch mal homophob sein. Das sage ich als selbstschwuler Mann, finde ich, alles ist mir zu pussymäßig geworden. Da sind alle sind immer und schreien auf, sobald mal irgendjemand irgendwas sagt.
Ja.
Wie siehst du das als Comedian? Ist das ätzend, dass man sich da selbst so konditionieren muss oder bist du
da guck mal, bei mir ist mal so, ich weiß auch manchmal nicht, wohin mit mir, also auch mit meinen Gedanken, weißt du, ich meine, ich bin auch nur ein Mensch, ich krieg den Input mit, was gerade passiert und versuche das zu verarbeiten, meine Meinung ändert sich auch zu gewissen Punkten, ich meine, vor Jahren hieß es, Satire darf alles, Und dann standen alle Politiker und mit ihren Fahnen, Satire darf alles. Dann auf einmal, ah nee, darf doch nicht alles. Ah nee, das darf man nicht, das darf man nicht. Da war ich auch irgendwann so, ey Leute, warum diktiert ihr? Und ich, für mich persönlich, meine Meinung, du kannst Gags machen, aber sobald Zynismus spürbar ist, wenn ich weiß.
Oder Menschenverachtung, ne?
Genau, dann weiß ich, es geht gar nicht um den Gag, Digga. Du willst einfach jetzt cool sein in dem Moment. Und dann kam die Tussi, oh, die hat das mit mir gemacht, die Schlampe. Und weißt du, wo ich mir denk so, ja, ja gut, aber du hast gerade so stehen lassen. Ich hatte mal einen Podcast, Name egal, mit wem. Da habe ich irgendwann, hatten wir das Thema, haben wir über irgendwas geredet, habe ich gemeint, hey, das ist genauso unnötig wie die dritte Toilette.
Und da war ein riesen Schutzraum.
Ja, und dann hieß es auf einmal so, du bist transphob, du bist ja. Und dann war ich so, hey, warte mal ganz kurz. Ich habe jahrelang, ich habe fast 10 Jahre, Funkin' Styles moderiert. Funkin' Styles ist ein Tanzwettbewerb, in der die Kategorie Vogue getanzt wird. Ich tanze selber Vogue.
Also Vogue ist ein Tanz. Voging, ne? Also Voging, wir reden nicht über VOKE, die Vogue-Bewegung, sondern das Voging. Vogue,
genau.
Sag was nochmal Donna, der, Vogue, genau, 1990, genau. Aber die hat es dann adaptiert von dieser Voging-Szene.
Genau, und es gibt einen Tänzer, Shabadou, der ist so einer der Gründer und das ist aus der schwulen Szene und auch aus der Trans-Szene aus New York und Ballroom-Dance.
Genau.
Ich habe es jahrelang moderiert, ich habe selber getanzt.
Macht euch locker.
Ja, also ich war mit dieser Community unterwegs und uns war es egal, ob der schwul ist, ob der trans ist. Uns war es nur eins wichtig. Hey, wir haben gerade Spaß, wir tanzen.
Geile
und das
Zeit
ist, haben. Genau, und das fand ich immer so, das haben wir, diesen Fokus haben wir verloren. Es ging gar nicht mehr um das, sondern, und was ich ganz schlimm finde, ist immer, oft sagen das Leute, die nicht mal betroffen sind, die auf einmal so die Hüter des Rechts sind, weißt du, wo ich mir denke so, hey, warte mal, du weißt gar nicht, wie es ist, schwul zu sein. Du weißt gar nicht, was der Schwule durchgemacht hat, 20 Jahre lang, bis er sich outen wollte. Ich war sogar der Typ, ich habe einen Kumpel, Grieche, der hat sich bei mir geoutet.
Was, glaube ich, auch ganz krass ist. Ich meine, auch in der türkischen Welt, in der griechischen, ist es noch krasser, sich zu outen, weil eben da noch eine andere, also die sind ein bisschen krasser drauf, glaube ich, in vielen Familien. Ne? Das ist dann immer Schande und oh, ja, ein schwuler klar. Sohn. Ne?
Und der Kumpel von mir, muss ich vorstellen, Grieche, Lederjacke, Ohrringe und war so. Der war dieser Typ.
Der Macker, ne?
Mal, ich hau dir mal einen auf die Fresse. Ja. Und dann hat dann Silvester zu mir gesagt, Özcan, ich muss mal mit dir reden. Da habe ich gesagt, ja, wir waren auf so einer Hausparty, sind hochgegangen. Der so, ich muss dir was sagen. Ich so, dass du schwul bist. Und der so, was? Was? Und dann war der so voll nervös. Wo, was? Woher weißt du das? Und dann habe ich gesagt, Morok, wir haben Silvester. Du sagst zu mir, du willst mit mir reden. Was willst du mir sonst sagen? Ist doch klar. Und dann hat er gesagt, ja, hast du das gemerkt? Und ich habe dann seine Angst gespürt.
Ja, also
habe ich gemerkt, Costa, mir ist das scheißegal, ob du schwul bist. Ist mir doch egal, du bist Costa. Weißt du? Wir gehen jetzt runter, wir saufen jetzt, dass Spaß haben. Das. Und das ist irgendwie das, was wir voll aus den Augen verlieren. Ich glaube auch bei Comedy generell ist, ich will, das ist auch meine Message, das Licht geht aus und alle Menschen lachen gleich. Jeder, der im Publikum sitzt, da sitzt der Türke neben dem Deutschen, der Schwule neben dem Trans, aber das ist doch scheißegal. Licht geht aus und wir sind, und alle, dann kannst du nicht unterscheiden, wer ist wer. Ja. Ist der eine dunkelhäutig, ist der Jude, ist der Moslem? Nein, alles ist egal. Und das ist immer meine Message. Nicht das, was ich auf der Bühne sage, sondern was passiert gerade in diesem Raum. Und das ist das, was wir oft aus den Augen verlieren.
Aber wenn du an einem Programm schreibst, du hast ja irgendwie Ideen, merkst du dann selber, dass du dich auch selbst konditionierst und sagst, finde ich jetzt lustig, weiß ich auch, würde abgehen, aber ich habe keinen Bock auf die Tretmine, dass dann doch ein Shitstorm kommt, dann kommt nachher die Presse, der Öscher, und der hat ja da voll die krassen Gags und geht ja gar nicht und was macht der da, ne? Und dabei war wir eben so übersensibel
also
in der Gesellschaft.
Ja, man muss aber auch mal dieses Instrument Comedy mal sehen. Comedy war ja schon immer auch so der erste Comedian Aristophanes im antiken Griechenland, dem seine Aufgabe war es ja, der war ja der Erste, der die Aristokraten durch die Blume und die, weißt du,
ihn ans Bein gepinkelt hat.
So,
also durch die Blume, aber er hat ihn ans Bein gepisst.
Genau.
Würden und ich muss hier nachher explicit Content irgendwie anklicken, weil wir ständig irgendwie, aber ich finde das okay, lass uns einfach so weiter schnacken.
Ja, aber die haben ja, wenn du überlegst, aber eigentlich würden wir nach dem Gesellschaftlichen gehen, wäre das verpönt gewesen. Ja,
absolut.
Und ich glaube immer ab dem Moment, wo dir was vorgeschrieben wird, ich höre es mir immer gerne an. Ich höre mir auch gern Meinungen an, weißt du? Ich habe zum Beispiel auch mal eine Show, also eine meiner ersten Shows, da hat die Frau von meinem alten Chef in der Bar, wo ich gearbeitet habe, hat gemeint, Özcan, ich fand es ein bisschen frauenfeindlich, was du gesagt hast. Und dann habe ich gesagt, hey, warum? Und hat die gemeint, guck mal, du hast das und das so und so gesagt. Und dann habe ich gesagt, stimmt. krass, dass du das so wahrgenommen hast. Ich so, tut mir leid. Aber ich habe dann noch drüber nachgedacht. Mhm. Dann habe ich mir gedacht, ich kann es anders machen. Dann habe ich es anders gemacht und es war ein besserer Lacher.
Okay.
Und darum geht's. Ich glaube, klar, man hört den anderen zu, aber bloß weil du deine Meinung kundtust und der andere nicht gleich reagiert, heißt es ja nicht, guck mal, das ist wie wenn einer Vegetarier wird. Du hast jahrelang auch Fleisch gegessen, dann hattest du dein Moment, wo du gesagt hast, nein. Aber du hast, bis du deinen Moment hattest, hast du gebraucht. Dann gehst du raus und auf einmal gehst du anderen, ja, du isst Fleisch, du Arschloch, weißt du, also, und machst den Runden und sagst, ja, warte doch mal, gib dem Menschen doch vielleicht auch Zeit, vielleicht mal sich drüber das Gedanken zu machen.
Synapsen sich was tut.
Und wenn er es nicht mag, dann lass ihn doch trotzdem, weißt du?
Das finde ich einen guten Satz, lass ihn doch, also klar, es gibt Grenzen, das muss ich auch immer vorher sagen, aber ich bin halt kein Freund von diesem extremen Dogmatismus, der gerade in der Gesellschaft ansteht. Mhm. Also das eben, weil ich glaube auch nicht, dass es die Mehrheit der Gesellschaft cool findet. Das wird ja schon von einer lauten Minderheit sehr propagiert, auch mit dem Gendern und mit dem super sensibel. Und ich bin da generell ein Freund von, sage ich auch ständig, aber mir ist es alles viel zu krass geworden und viel zu verbiestert, viel zu verbissener. Ich kann nur sagen, macht euch mal wieder ein bisschen locker.
Absolut. Leute.
Das Leben ist kurz genug. Macht's doch nicht noch komplizierter.
Ja, ja, ist so, weil es gibt halt gewisse, und jeder, der mir sagt, nein, es gibt keine, doch, es gibt Grenzen. Ich gehe nicht auf die Bühne und sage das N-Wort.
Nein.
Warum soll
aber
ich
einige
das?
Einige zelebrieren das ja auch, ne? Ja. Also die machen dann richtig so, oh, ich bin ja der volle Akro-Checker, ne? Und ich hau hier einen Kram, ich will extra produzieren. Ja. Kommt her mit eurem Shitstorm, ne?
Ja, aber da denke ich mir, aber warum soll ich jetzt dieses Wort sagen? Ja. Was, so, oh geil, ich hab's jetzt gesagt. Nee, warum? Ja. Also, das steht für eine ganz schlimme Zeit. Das steht für Unterdrückung, Sklaverei, Vergewaltigung, Mord, Totschlag.
Ja.
Nein, ich sag das nicht. Brauche ich auch nicht. Und deswegen, und wenn dann einer zu mir sagt, ja, Comedy darf alles. Nee, das darf ich nicht. Will ich auch nicht dürfen. Ja. Und daher glaube ich, Ziel ist es, wenn alle zusammen lachen können. Und manchmal kann man Sachen auch umformulieren und manchmal muss ich etwas auch nicht ansprechen.
Also ich höre raus, du würdest dir auch ein bisschen mehr Lockerheit wünschen, aber
absolut,
du bist auch bereit, nochmal nachzudenken, wenn du merkst, dass es jetzt doch nicht so richtig könnte cooler sein. Also wie das Beispiel mit der Frauenfeindlichkeit und so, dass du dann schon auch mal in dich gehst und nochmal was umstellst.
Ja, guck mal, ich habe auch manche mich damals angesprochen, ja, du bist ja Moslem, aber du machst nie darüber Witze. Und dann habe ich mir gedacht, stimmt. Dann habe ich angefangen, darüber Gags zu machen.
Wo du natürlich auch wieder einige, glaube ich, ein bisschen herausforderst, weil es gibt ja auch Moslems, die das gar nicht witzig finden, wenn man über die Religion Witze macht.
Genau, hast du, aber dann eckst du an und dann, genau das hatte ich dann. Dann habe ich zum Beispiel, ich habe mal bei meiner alten Show habe ich zum Beispiel gesagt, genau, ich sage auf der Bühne, ich war letztens weg, ich habe Alkohol getrunken. Ich gebe es offen zu. Ich habe Alkohol getrunken. Getrunken war ich, einige im Publikum, die denken sich so, Özcan, du Verräter, was bist du für Moslem? Du sagst Alkohol. Und dann spiele ich aber den Typen. Und dann sagt er zu seinem Kumpel, wir gehen nie wieder zu Özcan, Alter. Und dann spielt er aber nebenher Spielautomat. Weißt du? Und sagt dann, Bruder, wann macht der Puff auf? Das ist halt die Doppelmoral, die man...
Die gibt's in jeder Religion, das
genau.
ist so krass.
Und dann habe ich mir gedacht, dann spiele ich mal damit. Bin ich ein guter Mensch? Kann ich selber nicht beurteilen, sondern die Menschen um mich herum machen. Aber ich mache dann halt auch Witze über Moslems, über Rumänen, über Albaner. Ich bin mit den Leuten groß geworden. Das ist ja das, was ich durchlebt habe und meine Art, mit den Leuten umzugehen.
Cool.
Weißt du?
Bevor du von der Comedy leben konntest, hast du ja viele verschiedene Jobs gemacht.
Oh, ja.
Unter anderem warst du der erste Zahnarzthelfer in Baden-Württemberg. Es gab dann irgendwie noch einen zweiten, glaube ich, ein oder zwei Jahre
Paul,
später.
Werder Paul, ja.
Das muss ich ablesen, weil das kann ich mir nicht alles merken. Du warst dann auch noch Operator für Laserdruck, Tanzlehrer, du hast im Fitnesscenter oder an der Bar gejobbt. Das ist nur ein paar Beispiele. Welcher dieser Tätigkeiten hat dir im Rückblick am meisten Spaß gemacht?
Mhm.
Und was war, wenn du ehrlich bist, doch eher so ein Pain in the Ass, wo du sagst, das hätte ich nicht gebraucht. Das war eigentlich dann doch im Rückblick richtig.
Boah, also einer der geilsten Jobs, die ich hatte, war Barkeeper. Barkeeper war Killer.
Und du konntest auch die geilsten Cocktails mixen. Hast du da was?
Ich war eher so der Kellner. Ich konnte auch ein bisschen. Oh, danke, das war lieb. Ich habe genug. Danke dir. Ein bisschen
Schatz.
Ich
weiß ja, du trinkst gerne viel Wasser.
Nee, ich habe es geliebt, an der Bar zu arbeiten. Wir hatten einen geilen Chef, der Jackson. Grüße gehen raus. Ich hatte die besten Kollegen und wir waren keine Kollegen, wir waren Freunde. Das war mein Freundeskreis dort. Wir haben uns kaputt gelacht. Ich habe es geliebt, dort zu arbeiten. Es war einfach wunderschön. Und das war für mich jeder Tisch. War für mich eine kleine Comedy-Bühne. Ich bin an den Tisch gekommen, habe die Leute unterhalten. Das war mega.
Also auch eine gute Schule für deinen Job, den du jetzt machst.
Absolut. Alles war eine gute Schule. Zahnarzthelfer war eine geile Zeit.
Da wurdest du immer für einen Arzt gehalten, ne?
Ja, stimmt. Wieder Doktor, ich sag seinen Namen nicht, aber der hat immer so abgekotzt. Dann kam die Mama rein, hat dann gemeint, Herr Doktor.
So ein schnuckeliger junger Arzt.
Ja, ja. Und der hat dann auch gesagt, er ist kein Doktor, er ist Zahnarzthelfer. Und da war ich auch, ja, war eine tolle Zeit, war echt schön, hat Spaß gemacht. Schuh- und Schlüsseldienst habe ich gearbeitet.
Aber du also würdest sagen, es war alles für was gut, es gab keinen Job, wo du sagst, boah, ich hasse mein Leben. Da sag ich jetzt Beispiel, ich habe mal bei Chibo am Band gearbeitet, immer die Paletten, die Chibo-Kaffeepacks.
Ja.
Geil, weißt du, das war noch scheiß auf irgendwie Umwelt und auch Menschenschutz. Das war dann so, das Plastik, was da rumhüllt, das wurde dann so ein bisschen angeschwitzt, dass es dann so geschmolzen ist. Und dann kamen diese schönen Dämpfe, wo ich dachte, boah, geil, irgendwie 30 Jahre später Krebs oder so. Das habe ich mal für 3 Wochen gemacht und dachte, nee, also wenn ich das mein Leben lang machen müsste, kann ich mich echt erschießen. Also no offense, ich finde, hab Hochachtung für alle, die das machen am Band, aber das ist echt Horror. Und also, das würde ich, also, aber sowas war nicht bei dir.
Ich habe auf einer Baustelle gejobbt, ein paar Wochen, das fand ich zu krass. Es war Sommer, wir haben neben dem alten Klärwerk ein neues Klärwerk gebaut. Da habe ich gedacht, Hochachtung an alle Leute, die das jeden Tag machen. Klar, aber für mich war immer, manche Jobs habe ich aus Neugier gemacht, manche Jobs, weil ich es unbedingt machen wollte. Manche Jobs, weil sie einen geilen Namen hatten. Aber eigentlich habe ich immer das gemacht, worauf ich Bock hatte. Und das ist halt im Rückblick, ist alles ein Lernprozess. Und für mich war es immer so, ich habe es immer durchgezogen. Also ich habe nie irgendwie meinen Chef hängen lassen oder sonst irgendwas, außer die waren blöd zu mir. Dann hat das auch verdient.
Du bist im Stuttgarter Stadtteil Hausen mit deinen Eltern in einer Einzimmerwohnung und mit deinen 2 Schwestern. Also ihr wart 5 Leute in einer Einzimmerwohnung. Ich weiß nicht, ob es jetzt die ganze Zeit war oder.
Nee, also guck mal, ja, das oder? Ist Zatzenhausen.
Ja, ach Zatzen.
Genau, das
Zatzenhausen.
Ist
Zatzenhausen. Ja, guck mal, Zatzenhausen, hier wieder. Der Norddeutsche hat wieder keinen Plan von Stuttgart.
Nee, Hausen okay. Habe ich auch gewohnt.
Ah, okay,
gut. Zatzenhausen, es gibt irgendwie in Stuttgart gibt's viele Hausen. Zatzenhausen, bis ich 12 Jahre alt war, haben wir in einer Einzimmerwohnung gewohnt. Okay. Und dann sind wir nach Hausen gezogen und da hatten wir eine 3-Zimmer-Wohnung.
Immerhin, gut.
Und das war für uns
Das war
Villa.
Schloss, ne? Das war Schloss Versailles.
Wir sind durchgedreht. Weißt du, weil das war auch nicht eine, wo ein Flur und alle Zimmer verbinden miteinander, sondern es war ein Zimmer hat das nächste Zimmer verbunden. Also es war eine durchgängige Wohnung. Wir sind reingekommen, sehen die Küche und an diesem Vorraum und das war ja schon so groß wie unsere alte Wohnung. Und dann haben wir die Tür aufgemacht, Wohnzimmer, wie so, oh mein Gott, das war 5 Meter auf 4 Meter. Und dann haben wir gesehen, noch eine Tür. Dann haben wir aufgemacht, Schlafzimmer, Bad, also Toilette.
Wir sind reich.
Und dann gab es nochmal eine Tür und dann haben wir gesagt, ey, jetzt sind wir oben angekommen.
Aber was würdest du im Rückblick sagen, sind da so die prägendsten Erinnerungen? Es ist natürlich jetzt eine Riesenfass, da musst du jetzt auch nicht so tief einsteigen, aber vielleicht fällt dir spontan ein, was dich positiv geprägt hat, was vielleicht auch mal herausfordernd war, wenn du an deine Kindheit zurückdenkst, wo du so ein junger Steppke warst. Man nimmt da ja sehr viel mit, man wird ja auch geprägt fürs Leben.
Ich hatte einfach die besten Eltern. Das war, guck mal, als mein Vater gestorben ist,
Darf ich fragen, wie lange ist er jetzt tot?
Jetzt im Januar werden es 2 Jahre.
Also noch nicht so lange. Also der Schmerz ist immer noch natürlich richtig krass da.
Ja. Das ist für mich einer der schrecklichsten Momente meines Lebens gewesen. Und ich habe jetzt, wenn ich Bilder angucke, ich schließe manchmal die Augen und mache eine Reise zurück in die Zeit. Wir hatten nichts. Wir hatten eine Einzimmerwohnung, aber wir waren so glücklich. Ich hatte so viel Liebe und
Du sagst ja auch Lachen, ne? Es war immer eine positive Energie.
Ja, es war immer schön. Meine Eltern, es war immer schön. Es war immer schön. Und da habe ich gemerkt, auch jetzt, das ist das, worauf es ankommt. Alles andere.
Toll, also das ist auch was Wunderbares, wenn man das sagen kann. Ich hatte eine tolle, behütete Kindheit und das war einfach schön. Genau. Klar gab es sicherlich auch mal auf die Mütze. Ich kann mir vorstellen, dass dann Papa auch mal sagt, schon.
Natürlich.
Was hast du da gemacht?
Bombe, ja, natürlich. Das war damals.
Aber richtig so.
Ja, ich habe schon ein paar Schellen kassiert. So.
Du hast aber gesagt, dass du ein bisschen traurig bist, dass dein Papa jetzt gestorben ist. Ich meine, du warst doch auch schon vor 2 Jahren, hast du doch den Durchbruch geschafft. Also
aber er ist ja in Rente gegangen vorher. Weißt du, er ist schon bevor er verstorben ist er in Rente gegangen oder in Altersteilzeit. Ja. Und das war so 2016, 17, hatte sich überlegt, ob er es macht, aber da hatte ich noch nicht die Kraft zu sagen, so hey, du hörst jetzt auf.
Und okay, das meinst du.
Ja, du arbeitest nicht mehr. Ja, das wäre so mein Wunsch gewesen, weißt du?
Klar, alles klar. Aber klar, die Eltern haben sicherlich ja vorher gedacht, Mensch, was macht der Junge da jetzt? Der sollte doch lieber Anwalt und Arzt werden. Jetzt macht er da so Comedy und irgendwie so ein Tingeltangel. Wann hat das denn bei deinen Eltern so das erste Lächeln gegeben und sagen, Mensch, Junge, ist schon toll und klasse, was du machst und cool, ja, mach weiter so. Oder haben sie immer, also fremdet deine Mama immer noch so ein bisschen mit dir?
Nee,
ist jetzt stolz.
Einer der geilsten Momente, die ich hatte, ist, dass ich eine Show gespielt habe und ich mache ihr immer ein Abschiedsvideo am Ende und dann im Theaterhaus Stuttgart 1000 Leute, das Licht geht an und im Theaterhaus Stuttgart habe ich immer größer gespielt als im Rest von Deutschland, weil das war ja so die Homebase. Und das Licht geht an und das Erste, was ich sehe in diesen 1000 Leuten, sofort, boom, meine Eltern. Also mir voll die Tränen, ich so, ich habe das Abschiedsvideo gemacht, die haben mich immer supportet. Ich war immer ein Anarchist so. Ich war Anarchie pur. Ich hatte Kopftuch, so Bandana, Hip-Hop, Baggy-Hose. Meine Eltern sind durchgedreht, weißt du? Du gehst alle Türken mit dieser Türkenfrisur, Lederjacke und so. Der und ich komme also. Hip-Hop-Klamotten, ihr seid nicht real, Mann. Ich bin real Hip-Hop. Und für meine Eltern war ich immer so. Ich hatte nie eine türkische Freundin. Ich hatte griechische Freundin, deutsche Freundin, spanische Freundin, eine Asiatin, Vietnamese. Ich war immer anders, weißt du? Weil ich war so weltoffen, schon zu allem. Und ich habe Breakdance getanzt, Bodenputzer, bla. Aber mein Vater war indirekt immer stolz. Aber er hat immer zu mir gesagt, Olum, mein Sohn, bitte, mach eine Ausbildung. Als ich die gemacht habe, war schon für ihn fein. Dann hat er gesagt, gehst du wieder dein Breakdance, komm, geh und so. Aber wenn ich dann einen deutschen Meistertitel hatte, als ich den dann, ist natürlich stolz, weißt du? Und dann auch, als ich angefangen habe mit der Comedy, und dafür bin ich so Gott jeden Tag so dankbar. Mhm. Ich wurde von einem sehr bekannten türkischen Sänger, Rafet Erroman, wurde ich eingeladen in eine türkische Sendung. Und das hat mein Vater gesehen. Und dann war übel. Ja, weil dann hat er auch, seine Kumpels haben dann gesagt, hey, ich habe deinen Sohn gesehen. Und da bin ich Gott so dankbar, dass ich ihm diese Momente schenken konnte. Und das Krasse ist, als er jetzt verstorben ist, wir haben ja seine Sachen so aussortiert und dann habe ich einen Ordner gefunden, in dem waren Zeitungsschnipsel von allem, was ich gemacht habe. Auftritt hier, Bild-Zeitung, so eine kleine Ecke süß. Hatte der ausgeschnitten, Stuttgarter Wochenblatt.
Ja. Ist das nicht teuer zu wissen, er war so stolz auf dich.
Alles immer gesammelt, schön. Ja, deswegen.
Erschan, du hast 2009 die deutsche Staatsbürgerschaft angenommen und hast gleichzeitig aber auch deinen türkischen Pass abgegeben. Warum hast du dich nicht für die doppelte Staatsbürgerschaft entschieden? Wie es ja viele
gab's nicht.
Die gab's nicht. Also hättest du es damals dann gerne gemacht, ne?
Gerne, ja.
Und aber es war dir auch wichtig, weil du hast ja gesagt, bist ja jetzt irgendwie teilweise Deutscher als Deutsche, bist ein Schwabe durch und durch. Das ist ja eine Entscheidung und ich kann mir vorstellen, dass es 2009 auch viele Deutsche, aber mit Migrationshintergrund gab, die diese Option hatten, aber sagen, nee, ich bin für mich meinem Ursprungsland so verbunden und habe da so viel Emotion, dass ich nicht jetzt einfach sagen kann, ich werde jetzt Deutscher und lass das alles hinter mir. Was waren da damals Impulse, dass du das...
Ja, du musst halt überlegen, Türke war immer ein Fremdkörper in Deutschland. Türke zu sein war immer ein Fremdkörper. Früher schon, es gab 20 Ethnien, die hergekommen sind, die Türken waren immer Türken. Die Türken. Und es war immer so, es war nicht cool, Türke zu sein. Ich wollte immer Spanier sein. Das habe ich auch in der Show mal gesagt, weißt du, als Kind. Weil Spanier, wenn du gesagt hast, du heißt Antonio Rivas Sanchez, waren Frauen, genau. Aber wenn du sagst, ich bin der und der, genau. Und das war immer anders. Und
ja, aber es ist ganz schön heftig und krass. Also
du hast einen Komplex.
Das tatsächlich dann doch so, weil man verdrängt das ja gerade, ich in einer Großstadt wie Hamburg aufgewachsen ist, da ist ja auch eine riesige Community von auch vielen Millionen Deutschen mit aber türkischem Migrationshintergrund. Das verdrängt man so ein bisschen, weil ich habe auch Freunde mit diesem Hintergrund, aber auch mit, die iranischen Hintergrund haben oder afghanischen Hintergrund. Klar. Und das ist total cool. Aber jetzt von dir zu hören, das ist eben doch leider früher auch schon so war, dass man sich nicht so richtig dazugehörig gefühlt hat.
Du hattest Komplexe. Mhm. Also da, wo wir in Stuttgarthausen gewohnt haben, unsere Verbundenheit war die soziale Schwäche. Es waren, ob du Deutscher warst, Albaner warst, Grieche warst, du wusstest, alle, die hier wohnen, denen geht's nicht gut. Und das war unsere Verbundenheit. Wir wussten so, wir sind die Ausgestoßenen, so in unserem Viertel.
Ja, bitter.
Aber für mich war das immer, klar hast du dann so einen Stolz entwickelt. Ja, und dann bin ich halt Türke. Und jetzt, weißt du, war so als Jugendlicher so 12, 13.
Du warst, was ja jetzt auch ein Revival hat, muss man ja sagen. Also bei den ganz jungen Türken, also auch Deutsch-Türken, jetzt viel stolzer sind. Und dass da natürlich auch so Reibereien jetzt gibt. Und das ist so ein Battle irgendwie, dass sie sagen, ey, wir sind so stolz auf unser Land. Wenn ihr euch irgendwie nicht mit uns abgeben wollt, dann habt ihr selbst Schuld. Und sorry, fickt
ja,
euch. Ne? Also das ist ein bisschen
genau,
aggro geworden.
Ja, es ist, ja, weil du konntest dir nicht erklären. Weißt du, wenn jetzt zum Beispiel der Italiener, ich habe das auch in der Show, in meiner letzten Show auch, sorry, dass ich immer so zitiere, naja, aber das sind immer so für mich Verarbeitungsformen gewesen. Wenn ein deutsches Ehepaar in ein italienisches Restaurant geht und der Ober kommt, der darf Italiener bleiben. Der kann reingehen und sagen, ciao bella, malado, mica, totica. Und du sagst, ach, das ist so toll, der Alberto, der ist wie in Florenz. Und jetzt, wenn sie aber in ein türkisches Restaurant geht und der Mann kommt, der so, salam alaikum, abla, wiege, dann sagt er, der kann kein deutscher Scheißtürke. Und dann bist du so, wow, weil du weißt, die denkt sich das oder der denkt sich das. Natürlich nicht alle. Vorurteile, ganz klar.
Das ist ja sowieso ein Riesenthema, also Vorurteile von allen Ethnien gegen, also es gibt so viele Vorurteile auch innerhalb von anderen Ethnien, also die sich krass rassistisch Sachen da an den Kopf
natürlich
haben. Also nicht nur Deutsche gegen Türken. Und
Türken sind auch rassistisch, natürlich. Italiener sind auch rassistisch. Griechen, ich habe in Griechenland gelebt, in Athen. Griechen sind auch rassistisch. Das ist Rassismus.
Scheint irgendwie
in der Menschheit drin zu sein. Genau, es ist in uns drin. Und seien wir mal ehrlich, Beispiel einfach. Deutsche hassen, nehmen wir mal die Nachbarn, die Polen. Okay, Polen hassen Deutsche. Länder gibt's nicht. Kölner hassen Düsseldorfer. Düsseldorfer gibt's nicht. Der aus dem Dorf hasst den aus dem. Gibt's nicht. Deine Fußballmannschaft hasst die. Also es gibt immer einen Grund, weshalb wir hassen. Aber für mich war das halt so in der Zeit, ich sag dir auch, ausschlaggebend war eigentlich ein Moment. Ich war eingeladen nach Los Angeles als Tänzer. Nur das Problem war, alle Tänzer, die da eingeladen waren aus Deutschland, die Schweizer, die Spanier, die Schweizer, die Argentinier, der eine sogar, alle haben Visum bekommen, ich nicht. Und da war ich so sauer, ich so, Alter, das gibt's doch nicht. Und dann hat der Typ zu mir gemeint, so ein Amerikaner, den ich halt kenne, der hat gemeint so, hey Alter, mit einem deutschen Pass hättest du halt wahrscheinlich, aber es war halt auch so ein paar Jahre nach dem 11. September. Und dann habe ich gesagt, komm, ich mache einen deutschen Pass. Und dann bin ich Deutscher geworden, aber ich hab ja schon immer, weißt du, es war halt, ich find's immer so, weißt du, es kam so ein Sarrazin, der hat gesagt, man muss sich integrieren. Da habe ich mir gedacht, Bro, was soll ich noch machen? Ich bin doch integriert, weißt du? Aber das hat damals so eine Diskussion ist da ausgebrochen, dass ich mir auch damals gesagt habe, hey, warum werde ich auf einmal angefeindet? Oder meine Mutter. Meine Mutter hat einen Tumor im Gesicht. Wir gehen ins Krankenhaus. Ich bin dabei, um zu übersetzen. Das Erste, was der Anästhesist sagt, warum sind Sie hier? Ich so, ich übersetze. Ja, kann Ihre Mutter kein Deutsch oder was? Ich so, doch, aber
ist ja jetzt auch ein bisschen komplexer, ne? War so mit Gesundheitsthemen,
genau,
ne?
Genau, und da habe ich gesagt, ja, sie versteht sie, aber sie traut sich nicht zu reden. Ja, aber wenn Sie in Deutschland sind, habe ich gesagt, Entschuldigung, okay, kein Platz. 10 Minuten später, der Chirurg, das ist der Gleiche. Und es war halt so für mich so ein Mischmasch. Ich habe irgendwann gesagt, ey, ich habe keinen Bock mehr. Ich werde jetzt Deutscher. Ich habe meinen deutschen Pass. Alle durften doppelte Staatsbürgerschaft. Italiener, Griechen, Spanier. Türken nicht.
War mir jetzt zum Beispiel gar nicht bewusst, da hätte ich auch mal meine Hausaufgaben machen müssen, aber ist jetzt ein großes Fass, was ich aufmache, aber ich finde es total spannend, mit dir zumindest da ansatzweise mal einzutauchen in dieses Thema, weil es ist ja nun leider Fakt, ich höre raus, es gab ja immer schon auch Rassismus von Deutschen gegenüber Mitbürgern mit Migrationshintergrund, aber natürlich auch einen umgekehrten Rassismus.
Ja.
Ich glaube, es gibt jetzt leider auch, finde ich, eine sehr aufheizende Stimmung, dass eben, das könnte richtig zu so einem Clash werden.
Mhm.
Wie gut oder schlecht steht denn die deutsche Multikulti-Gesellschaft in deinen Augen heute da? Also ist da noch Hoffnung? Weil also ich meine, es gibt in meinen Augen so tolle Beispiele. Nochmal, Integration heißt ja auch nicht Assimilation. Die sollen ja nicht jetzt ihre Identität aufgeben.
Ja.
Aber natürlich ist es schon wichtig, auch die deutschen Werte zu akzeptieren.
Absolut.
Und es geht halt nicht, dass man sagt, oh, Frauen sind Nutten, Huren und Schwule, sollte man vom Hochhaus schützen. Ja, gibt's leider andere
auch. Ja, gibt's, natürlich.
Und das ist, glaube ich, jetzt gerade so ein bisschen am Eskalieren. Wie siehst du das?
Bin ich voll bei dir. Da bin ich voll bei dir. Es hat auf einmal so eine Kehrtwende gegeben, dass ich schockiert bin. Also ich bin selber schockiert. Ich denke mir so, Moruk, wo geht das gerade hin? Also ich selber habe Angst in Stuttgart, war ich letztens abends unterwegs. Ich habe mir so gesagt, Bro, ich fühle mich gerade hier überhaupt nicht wohl. Und natürlich darum geht's halt immer. Ja, was darf man sagen, was darf man nicht sagen? Ja, ja Digga, natürlich darfst du das sagen, dass wenn irgendwelche Gruppierungen entstehen, die da in der Innenstadt rumstehen und dann Frauen anfassen. Ey, guck mal, ich habe jahrelang in einer Bar gearbeitet, habe jahrelang in der Stadt gearbeitet. Gab's da mal sexuelle Übergriffe? Ja, natürlich. Aber früher konntest du in Stuttgart von A nach B laufen, nachts. Meine Freundin hat auch mit mir Nachtschicht gehabt. Ich bin früher nach Hause, ich habe mir nie Gedanken gemacht. Jetzt überleg ich als Mann, als Kanake, wenn ich abends durchlaufe. So,
wow, ja, krass.
Ist creepy. Und ich glaube, es ist die Radikalität auch in puncto Misogynie, Homophobie. Ja, genau.
Aber eben auch Verachtung der deutschen Gesellschaftsform.
Ja, das geht
nicht.
Sie
sagen, nee, das ist uns alles hier viel zu liberal, ne? Und das gibt's ja leider auch. Das ist eine Minderheit, muss man sagen. Das ist halt, was ich so schwierig finde, es gibt da auch eine laute Minderheit, die ja natürlich jetzt aber permanent aufs Tablett gelegt wird. Und da werden dann Millionen Deutsche mit Migrationshintergrund in Sippenhaft genommen.
Absolut.
Und die kriegen auf die Mütze und heißt es, oh, ihr nehmt euch alle so scheiße gerade, ne? Was ja auch unfair ist. Aber bei mir ist da auch eine Ambivalenz, weil ich.
Aber guck mal, nee, ich bin voll bei dir. Ja. Guck mal, mein Vater ist hierher gekommen, hat gearbeitet. Und hat immer zu uns gesagt, baut keinen Scheiß. Warum redest du mit dem so, mein Sohn? Sei respektvoll. Wenn es in der Schule Krach gab, hat er als erstes mich zur Seite gezogen und hat gesagt, was hast du gemacht? Der hat mich hinterfragt erstmal. Ja, nicht
so
alle anderen.
Sagen,
ja, genau.
Soll das auch jeder Vater
und
machen,
der hat immer gesagt, Gesetz und Ordnung. Mein Vater hatte noch nie einen Strafzettel. Hä, gibt's das? Kriminalität, Diebstahl? Ja, gibt's überall, ist in jedem Form. Aber wenn ich hierher komme, ganz ehrlich, wenn ich hierher komme, und ich sag, ich scheiß auf die Werte hier, ich scheiß auf das Grundgesetz. Nee, Digga, wenn du aufs Grundgesetz scheißt, dann musst du halt woanders hin, wo du nicht drauf scheißen solltest. Also
ja, finde ich erfrischend, dass du das sagst, weil da würde jetzt jemand anders oder ein Bio-Deutscher in der Kartoffel, wenn dir das sagen würde, da gibt's dann gleich wieder von linken Gruppierungen Shitstorm. Von wegen, nein, das geht ja nicht. Und
ja,
die haben doch eine schlimme Kindheit, die sind traumatisiert. Es wird dann immer gerechtfertigt, dass sie sich so verhalten. Weißt
haben
du,
wir politisches Problem? Ja. Hat die Bundesregierung Fehler gemacht? Ja. Definitiv. Digga, du kannst doch nicht 100.000 Millionen Menschen die gleichen Fehler, die damals während der Zuwanderung, und das war ja die Gastarbeiterzeit, also die Menschen hatten sogar noch Jobs, du hast keine Sprachkurse, weil du immer gedacht hast, ja, die gehen irgendwann zurück. Dann war das in den 90er Jahren genau das Gleiche. Da hatten wir auch die Irak-Geschichte, Jugoslawien-Krise etc. Wieder die gleichen Fehler gemacht. Jetzt wieder die gleichen Fehler. Keine Sprachkurse, keine Ausbildung. Und ich denke mir so, hey, wir sind ein so tolles Land. Deutschland ist für mich wirklich ein Traumland. Liebe ich die Türkei? Natürlich, aber das hier ist meine Heimat. Hier bin ich groß geworden, hier bin ich aufgewachsen. Ich verdiene hier Geld, ich zahle hier Steuern. Ich gehe jetzt nicht nach Dubai. Weißt du, ich bin dankbar. Ich habe jahrelang von dieser Gesellschaft profitiert. Ich habe hier die Schule genutzt, die Krankenhäuser, die Ärzte. Jetzt geht's mir gut, ich gebe zurück. Ich sage Dankeschön, deswegen zahle ich hier Steuern. Und ich bin aber auch der festen Überzeugung, dass wir manche Sachen nicht einfach frei laufen lassen können. Und man darf wohl noch, sorry, etwas sagen dürfen. Also es kann doch nicht sein, dass keine Verallgemeinerung,
nein,
natürlich,
klar,
aber dass du nicht sagen darfst, das und das und das.
Was,
also hey, das geht schief,
läuft,
genau.
Genau, und das läuft ja wirklich sehr,
sehr viele schief. Und ich will noch eine Sache hinzufügen. Ja. Guck mal, als es damals hieß, der Islam gehört zu Deutschland. Es war ja damals diese Aufruhr. Dann hat der Bundespräsident das gesagt und dann hieß es, ah nee, Diskussion. Dann waren auf einmal in den Talkshows, haben die Salafisten eingeladen.
Das ist krass,
ja. Weißt du? Mhm. Und dann sitze ich da mit meinem Gangster-Outfit, der abends Tupac hört und sagt, Bruder, was geht? Ich sehe dann auf einmal eine Konvertierte aus der Schweiz. Überleg mal, in einer der größten Talkshows in Deutschland werden als Vertreter oder halt, damit man jetzt mal austauschen kann, Hardcore-Radikale geholt und eine Frau, die so
ohne komplett Verschleierung
aus der Schweiz wird die geholt und dann wird die interviewt, ja, was sagen sie denn, was sollte man? Und natürlich haut die da halt ihre extremen Gedanken. Da habe ich mir immer gedacht, so, warum holst du nicht mal den coolen Mustafa, der einen Späti-Laden hat, der sagt so, ja Bro, lass uns doch mal alle locker bleiben, warum holst du nicht so einen Typen und gibst dem mal ein Sprachrohr? Es ist wie wenn eine Talkshow es in der Schweiz gibt und die sagen, wie steht's in Deutschland? Und dann holen die halt einen Hardcore-Neonazi. So, hier haben wir, und der sagt, ah, ram, pam, pam,
genau,
weißt du? Und
verräumen.
Ich glaube, wir müssen die Hände zusammenhalten und es ist eine sehr hitzige Sache, aber man muss Sachen sagen dürfen Und das ist nicht cool, wenn man den Leuten einen Maulkorb gibt in der Hinsicht.
Und mir fällt eben auch auf, wenn ich mit meinen deutsch-iranischen, deutsch-afghanischen Freunden, ich sag's jetzt einfach mal so, auch wenn es vielleicht nicht politically correct ist, mit denen diskutiere, sagen sie, Alter, wir würden uns wünschen, dass es viel radikaler mal auch durchgegriffen wird. Und weil es ist ja so eine Wischiwaschi-Politik, die wir gerade haben. Also ich finde, wirklich, da sind wir uns, glaube ich, alle einig, wenn du hier Asyl beantragst und dich wie die Axt im Walde benimmst und kriminell bist, ja, dann gibt es kein Wenn und Aber, dann müssen diese Menschen abgeschoben werden. Das ist aber nicht möglich. Das ist also ja, nur jeder Zweite. Und wenn ich dann mit denen darüber rede, sagen sie, oh, wir würden das viel radikaler machen. Also das muss viel konsequenter gemacht werden. Warum ist denn die deutsche Regierung da so zaghaft und so hat Angst? Dann wird es wieder als Rassismus ausgelegt. Geht das in deinem Kopf auch manchmal rum, dass du dir wünschst, Leute, jetzt mach doch einfach mal Butter bei den Fisch, wie wir im Norden sagen. Das kann doch nicht sein, dieses Rumgeeier. Das ist doch einfach nur gesunder Menschenverstand.
Ich habe beim Markus Lanz, der Pressesprecher oder der zuständige Polizist für Abschiebungen. Ja. Der Herr, sein Name fällt mir nicht ein, seine Position auch nicht genau.
Nö, ja, aber wir wissen, was.
Aber er hat mal die Situation erklärt und er hat halt gesagt, hey, die Leute, die abgeschoben werden sollen, kriegen halt 2 Wochen vorher Bescheid, einen Brief.
Ja,
und das heißt, ja, hey, wir kommen dann vorbei.
Genau,
der
die Typ sitzen auf
war hardcore kriminell. Ja, und dann, als ob der dann sagt, oh, jetzt, da muss ich jetzt hier warten. Und das Problem ist aber, die können dann nicht abgeschoben werden, wenn der zu dem Termin nicht da ist. Weil in seinem Heimatland hat er nur die Möglichkeit, an dem Tag einzureisen. Und wenn nicht, dann erlischt das. Und dann muss ein neuer Antrag gestellt werden, dann dauert es wieder 3 Monate. Und dieser Prozess ist ja gestern, hatten die ja jetzt nochmal Gespräche, das ist jetzt nochmal ins Wasser gefallen. Und ich denke mir, guck mal, ich komme aus einer sozialen, harten Gegend. Habe ich Scheiße gebaut? Ja. Habe ich mal was geklaut? Ja, ich geb's zu. Ich hab's gemacht. Habe ich Probleme? Ja. Aber es gab noch so, weißt du, man war ein Kind, man hat gesagt, ja, okay. Aber wenn ein erwachsener Mann, der hierher kommt, Mord und Totschlag ausübt und wir uns dann noch, und du dann nicht sagen darfst, so, hey, eigentlich sollte der lieber abgeschoben werden, weil ich denke mir so, Bruder, du bist doch der Hilfesuchende.
Ja.
Weißt du, und es gibt genug Syrer, die hierher gekommen sind, arbeiten gehen und ja, sagen, Gott sei Dank, aber wegen dem Penner, der dann natürlich auch in den Medien so, er ist jetzt da, und den schiebt man nicht ab, jetzt leiden die anderen drunter. Genau. Aber es gibt genug Syrer, Afghanen, Leute aus vom afrikanischen Kontinent.
Nordafrika und sonst was, ne? Aber ja, genau, die werden in Sippenhaft genommen, wie ich schon gesagt habe. Dann, die Stimmung ist ja leider sehr aufgeheizt.
Und dann
kippt
die Stimmung. Ja. Und dann hast du halt auf einmal einen Rechtsruck.
Würde ich aber der Politik auch die Schuld geben, würdest du denn sagen, dass einfach zu viele Jahre zu viel auch weggewischt und totgeschwiegen wurde, von wegen, was nicht sein darf, darf nicht sein, weil Fakt ist ja, dass teilweise die Integration gescheitert ist und dass es eben wirklich große Parallelwelten gibt. Kann man auch, da würden jetzt wieder Kritiker sagen, ja, wie so eine Parallelwelt gibt's auch auf Mallorca. Da sind Zehntausende Deutsche, die haben auch ihre eigene Hut. Das ist ja auch menschlich, dass natürlich dann so Communities sich zusammenfinden. Aber ich bin der Meinung, dass die Politik halt einfach wahnsinnig viel sich weggeduckt hat und das nicht sehen wollte. Und das ist für mich auch der Grund, warum die AfD jetzt immer stärker wird. Würdest du dir wünschen, dass jetzt wirklich mal da ein Umdenken
kommt? Ich glaube, schau mal, damals, mein Vater hat zu mir gesagt, mein Sohn, wir wollten damals in Diskotheken, wir wurden nicht reingelassen. Wir wollten damals Veranstaltungen machen, wir haben die Erlaubnis nicht bekommen. Dann hat sich eine Parallelwelt gebildet. In den 60ern, 70ern, 80ern. Es gibt eine ganz tolle Dokumentation, Cem Kaya hat die gemacht, die heißt, jetzt Deutsche Mark tot. Und
ist das eine, war die bei Arte oder ARD oder so eine
Mediathek? Die ist jetzt auch in der Mediathek, kam jetzt auch im Fernsehen. Es geht Deutsche Mark, bla bla bla, Deutsche Mark und Tod. Und es geht darum, um diese 3 Abschnitte, dass die Zuwanderung hergekommen ist, also Leute, die mit Träumen hergekommen sind, dann die Zeit des Aufschwungs, Deutsche Mark, und dann halt der Tod, dass man verstorben ist, alte Generation. Und es erklärt so die erste richtige Doku über die türkischen Zuwanderer zum Beispiel. Und natürlich ist da eine Parallelwelt entstanden. Ja. Aber heutzutage, also in Stuttgart haben die das mega gelöst, es gab halt nicht dieses Viertel, wo nur Türken gewohnt haben. Wir wurden vermischt. Dann war halt dein Nachbar Russe, dann Italiener, Grieche, Deutscher. Und auf einmal hattest du nicht mehr diese Parallelwelt. Aber dass man nicht sagen kann, dass es eine Parallelwelt gibt, natürlich gibt es Parallelwelten. Hey, sorry, das sind Bubbles, die sind entstanden. Aus welchen Gründen auch immer, Rassismus, soziale Ungerechtigkeit etc. pp. Aber dann ist es doch meine Aufgabe als Politiker, dafür werde ich doch gewählt, dass ich mir mal alles anguck und dann sag, wow, wir müssen das und das auf jeden Fall beheben. Aber wenn ich dann auf Bundesebene das Thema Gendern habe, dann denke ich mir so, natürlich, klar, Leute, ich verstehe das. Es gibt gewisse Sachen, es gibt eine Höflichkeitsform, wir sollten drüber reden. Jeder will wahrgenommen werden, so wie ich als kleiner Özcan auch. Ich wollte Anerkennung. Aber ich glaube, manchmal muss man Prioritäten setzen.
Das ist so. Das sage ich auch immer, Leute. Sie haben so, ich nenne das, die Ampelregierung macht so gerne Orchideenthemen. Das ist so Pipifax-Kram. Klar, damit fühlen sich natürlich dann wieder die Gruppen ans Bein gepinkelt von mir. Aber es gibt momentan so gravierende Probleme, die angegangen werden müssen. Und das ist mir zu viel klein-klein gerade. Aber wir sind uns, glaube ich, einig. Momentan, ja, die Regierung macht gerade ein sehr schlechtes Bild. Und
die performt nicht.
Weißt du, sie sind auch beratungsresistent. Ich meine, wenn du dir den SPD-Parteitag mal anschaust, was da jetzt beschlossen wurde, sage ich mir, ja, das hört sich wieder gut an für die sehr Political Correctness-Bubble, aber letztendlich wird ja alles genauso weitergemacht und man merkt, da ist überhaupt nichts angekommen, dass da tatsächlich jetzt mal gegengesteuert werden muss bei diversen Themen. Aber machen genauso weiter und hauen noch eine Schippe
raus. Ja, und das Ding ist ja, guck mal, du bist ja auch noch betroffen.
Ja.
Weißt du, du kannst ja auch sagen, so, hey, ich weiß, wie es ist, zu einer Minderheit zu gehören. Ich weiß, wie es ist, diskriminiert zu werden. Ja. Und wenn du schon sagst, so, ey, Leute, also alles gut, schön mit eurer Political Correctness. Mir kommt so vor, weißt du, die Hütte brennt und die Politiker sagen, haben wir die Orchideen schon gegossen?
Genau.
Weißt du, das
ganz
ist für mich
genau.
Dieses so, ey Leute, nimm doch mal das Wasser und benutze es woanders, weißt du, also, oder ruf die Feuerwehr. Und wenn du aber die Feuerwehr eine rechte Partei sein lässt, die freuen sich, die lehnen sich zurück und sagen, Digga, noch mehr Themen, weißt du, komm her.
Lass noch mehr brennen, ne?
Ja,
lass es abfackeln. Du hast schon gesagt, es ist schade, dass man häufig das Gefühl hat, nicht mehr klar was zu benennen. Würdest du denn sagen, dass es heute wirklich schwer ist, auch Meinungen zu vertreten, die nicht in diesem allgemein anerkannten Narrativ, in diesem Meinungskorridor, der vorherrscht? Also es gibt ja zu allem eine Meinung, die sozial anerkannt ist, die medial anerkannt ist, die gesellschaftlich anerkannt ist. Sobald du da ausscherst in eine Richtung. Und sei es nun beim Reizthema Corona, sei es beim Nahostkonflikt, beim Krieg, jetzt habe ich gerade den Faden Entschuldigung, ich war hier schon wieder ganz woanders, der Ukraine-Krieg. Es gibt so viele Reizthemen, die Erderwärmung. Und wenn du da nicht das Narrativ vertrittst, dann ist aber Holland in Not. Das wird aber bestritten. Nein, wir sind die tollste Demokratie und du kannst sagen, was du willst. Nee, ich bin der Meinung, du kannst sagen, was du willst, solange du in diesem Meinungskorridor dich befindest. Sonst hast du ein Problem.
Ich glaube, dass wir hatten jetzt gerade die Themen Gesellschaft, wir hatten die Themen Rassismus, Diskriminierung. Ich bin da drin, ich fühle das.
Scheiße artig, jetzt,
genau.
Nein. Comedy-Star,
nein, überhaupt nicht. Nein, ich finde es ich finde es ja geil. Also das sind Sachen, von denen ich betroffen bin, wo ich mir Gedanken mache. Politik, in meinen Shows zum Beispiel spreche ich gar nicht an. Kommen wir zu dem Punkto Corona, Ukraine. Weißt du, was mir fehlt in den letzten Jahren? Ein Satz, da kenne ich mich nicht aus. Da habe ich gar keine Meinung dazu. Hey, früher hattest du halt, ich weiß noch früher, also ich habe wirklich mal drüber nachgedacht. Wir saßen mit Kumpel zusammen, da hat einer gemeint, habe ich gesagt, da habe ich keine Ahnung. Habe ich noch nie gehört. Weiß ich nicht.
Kann ich nicht.
Aber inzwischen.
Jeder hat eine Meinung.
Jeder. Leute gucken 2 YouTube-Videos an. Haben auf einmal sind Mediziner geworden. Hast du gewusst, dass ein Spike-Protein bei Co. Und ich war so, ich habe einen Freund von mir, ist Bevölkerungsmediziner, Professor, der hat einen Lehrstuhl hier in Nordrhein-Westfalen. Und der hat dann, nicht hier in Nordrhein-Westfalen, aber in Nordrhein-Westfalen. Und der hat dann zu mir gesagt, Özcan, es ist. Bevölkerungsmedizin beschäftigt sich mit der Veränderung mit der gesundheitlichen Veränderung, psychisch und physischer Natur, die zum Beispiel die gesamte Bevölkerung beschäftigen. Zuwanderung zum Beispiel oder so Sachen wie Corona. Und er hat dann gesagt, ich hätte mir gewünscht, dass man mich oder Leute aus meinem Bildungsstand oder Fachgebiet eingeladen hätte, weil ich habe mich immer gefragt, warum lädt man Virologen ein? Weil die Aufgabe des Virologen ist, der redet über Viren. Der ist normalerweise der Typ, der im Labor hinten sitzt, weißt du? Den wurde dann auf einmal eine Bühne geboten und er sagt, ich als Bevölkerungsmediziner hätte dir sagen können, dass diese Aussagen zum Beispiel, die Aristokraten, die hohen Leute, das gab's schon damals, dass die Bauern gesagt haben, als die Stadtmauern zugemacht worden sind, guck mal, die haben die Pest, die wollen, dass wir sterben und dass die überleben. Deswegen haben die Stadttore zugemacht. Und das sind so, der hat gesagt, in der Geschichte der Menschheit gab es das schon so oft, diese Vorwürfe, diese Verschwörungstheorien. Da hätten wir ein bisschen Klarheit reinbringen können. Aber ich glaube einfach, dass wir Menschen wirklich verlernt haben, auch jetzt über Social Media, jetzt nochmal zu dieser Kehrseite, Wir wissen immer alles.
Ja, man lässt sich eben auch sehr schnell durch so Headlines einfangen. Also viele, wir sind in so einer Headline-Gesellschaft. Man liest teilweise nur noch so einen knackigen Satz, ne, der irgendwie bei der Bild dann steht. Und boah, dann denken die Leute, geil, das ist ja krass. Aber sie befassen sich gar nicht mit dem Hintergrund. Und der ist eben sehr komplex teilweise heutzutage.
Und ich weiß es nicht. Guck mal, ich hatte so geil einmal diesen einen Satz. Der hat's mir so reingedrückt. Es war auch ein Prof. Da ging's aber um Theologie. Da hatten wir über Religion gesprochen. Und dann habe ich zu ihm gemeint, so ja, so und so und so. Da hat er gemeint, Özcan, das ist deine Meinung? Jetzt schauen wir doch mal, was die Wissenschaft dazu sagt. Und der hat mich auseinandergenommen. Und da saß ich echt dran, habe ich gemeint, okay, sorry. Weißt du?
Ja,
aber
gut.
Weil der Typ hat halt richtig Ahnung. Und ich saß da halt dran als Laie. Ich kann nicht, wenn ich zwei Zeitungsartikel lese, dann, ja, ich finde, was ich sagen kann, ich will, und das finde ich auch zurzeit so schlimm, du wirst ja schon gesteinigt, wenn du sagst, es wäre ja cool, wenn es Frieden gibt.
Meine ich.
Weißt du,
das ist eben das Thema. Also du bist dann gleich, dann bist du ein Putin-Versteher, wenn du sagst, lass doch mal einen Friedensvertrag.
Nein, genau.
Nein, und das ist dann der Untergang der Ukraine, und wo man sagt, Leute, findet den Fehler. Ne? Und,
genau.
Und die Grünen sind für mich gerade die größten Kriegstreiber, haben noch 2021 plakatiert, mit uns gibt's keine Waffenexporte, und wo ich sage, findet den Fehler. Ne? Also das ist traurige Zeit.
Ja, das ist für mich auch. Also da war ich auch sehr, 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 sehr enttäuscht. Weißt du, wo ich mir gedacht habe, aber es war das Gleiche war bei Stuttgart 21. Wir waren auf den Straßen, wir haben gesagt, ja, Demo hier, und dann haben die mit Wasserwerfern, und dann hieß es die CDU-Politiker, bla bla. Und dann gab es ja dieses Bild mit diesem Typen.
Ja, der tut krass.
Das war ein Stammgast von meiner Bar, in der ich gearbeitet habe. Und die Typen, die ihn gehalten haben, auch. Ich kannte diese Menschen. Verstehst du? Und dann haben alle die Grünen gewählt. Und dann haben wir gedacht, dass wenn die gewinnen, dass die dann sagen, stopp!
Genau, aber.
Und dann sind die an die Macht gekommen, und natürlich wussten die schon vorher, dass es Verträge gibt, die nicht rückverhandelt werden können. Ja. Und dann wurde es einfach weitergemacht.
So ist das.
Und dann waren alle so, ja, okay.
Was interessiert den Politiker sein Geschwätz von gestern, sage ich immer.
Ja, genau.
Das ist ja ganz schlimm. Harter Cut, mein Lieber. Ich möchte noch ein paar Fragen nochmal jetzt stellen, dass wir mal von der Politik weggehen. Welche Person, welcher Mensch hat dein Leben im Rückblick ganz besonders positiv geprägt, verändert? Ich weiß, es ist eine harte Frage, weil natürlich deine Eltern, kann ich mir vorstellen, aber gibt es da irgendjemanden noch, wo du sagst, Mensch, den habe ich so tief im Herzen,
ja,
der war so wichtig?
Es sind, also muss ich auch eine Person? Ja,
nee, also nur, es wird nicht, dass du nachher dann vier und
meine
dann
Kids,
jeden,
meine ja. Kinder, meine ja. zwei Kinder, das ist natürlich etwas, was, es ist eine Prioritätenverschiebung auf einmal in deinem Leben, wenn die auf einmal da sind, dann denkst du so, wow. Aber hey, mein Vater, aber auch all meine Freunde, alle Leute, die mich zu dem gemacht haben, der ich heute bin. Leute, die man nicht sieht. Weißt du, meine ganzen Freunde, die mich inspiriert haben. Aydin, mein bester Freund aus Stuttgart-Hausen, das ist der lustigste Mensch, das ist der Oberschwabe. Meine ganzen Figuren, das habe ich in dem Zusammenleben mit ihm. So dieses, jetzt aber hoch, du Kolbe neidert, das ist alles Aydin. Gökhan, einer meiner besten Freunde, was geht da, Porsche am Papier, das ist... Alles diese ganzen Jungs, Sergio, Simon, Fausan,
also
die Jungs,
richtig,
mit denen ich groß geworden bin, die haben doch meine Lehrer, Herr Schneider, Herr Häuptle, weißt du, die haben so wichtige Sätze gesagt, so prägnante. Und all diese Sätze, all diese Prioritäten, Moral, ethische Wertvorstellungen, die haben dieses Bild der DNA, verstehst du, wieso all die Sätze, die sagen,
ja,
und so.
Ja, ja, und das fügt sich zu so einem ganzen
zu
zusammen.
Mich, zu,
ja,
das hat mich zu dem gemacht, der ich heute bin. Auch die Wertvorstellungen. Herr Häuptle hat damals gesagt, wir haben Scheiße gebaut in der großen Pause. Mit Tobi zusammen, da hat er gesagt, ich hätte euch jetzt einen Eintrag geben können, dann würdet ihr euch denken, ich bin ein Arschloch. Und wir waren so, der hat Arschloch gesagt. Der so, ich mach das aber nicht. Jungs, ihr habt so viel Potenzial. Bitte macht was draus. Und dann habe ich gedacht, was für ein geiler Typ. Und auf einmal wurde ich anders. Herr Schneider hat mir mein Leben gerettet in der Schule. Ich bin ihm jeden Tag dankbar. Der hat mich jetzt aber zu seiner Rente Feier eingeladen an der Schule und wir haben beide geweint. Es ist schön, zurückzublicken, dass es so viele Menschen sind, die dich zu dem machen. Leider kann ich nicht allen eine Bühne bieten. Und ich würde mir so sehr wünschen, okay, es klingt jetzt echt kitschig und scheiße und aber
ich liebe,
dass ich all diese Bilder mit diesen Leuten gemacht hätte und die alle zusammentragen könnte und auf Social Media posten oder eine Homepage machen und jedem eine Dankes- und Lobeshymne schreiben könnte,
toll,
weil die mich zu dem gemacht haben, der ich heute bin.
Welchen Lebenstraum möchtest du dir unbedingt noch verwirklichen? Du hast ja jetzt den Traum dir erfüllt, du kannst mit dem, was du liebst, was du immer schon, nicht immer schon, du hast ja nun eine spannende Vita, hast dir viele Sachen gemacht, aber Comedy ist ja jetzt dein Leben. Gibt es da irgendwas, wo du sagst, oh, das wäre so toll, das würde ich so, da würde mein Herz so überfließen, wenn ich mir diesen Traum erfüllen würde?
Boah, ich hatte vor Jahren immer so viele Träume und das ist klar, aber irgendwie, ich habe eins gemerkt, wenn du nicht gesund bist, ist alles nichts wert. Ja. Und mein Lebenstraum ist inzwischen einfach gesund zu sein und
möglichst lange, ne?
Möglichst lange
fit und gesund
das Leben. Meine Kinder sehen, wie die aufwachsen, wie die groß werden, wie die vielleicht irgendwann ihr Leben bestreiten, egal was sie machen. Weißt du, ich war nie der Vater, der gesagt hat, mein Sohn muss Chinesisch lernen, meine Tochter ist Ingenieur. Gar nicht.
Ich meine jetzt auch gar nicht mal so, was du dir für die Kinder wünschst, sondern vielleicht ist, man hat ja auch manchmal noch so
Reisen. Und,
ne? Ja klar.
Okay, noch, Reisen, das ist so, also das, wenn du mich
fragst. Weil du hast ja so viel auf dem Zettel, ne? Und da kann man ja teilweise Träume gar nicht mehr ausleben, weil du natürlich auch performst, ne?
Ja.
Du bist on the road.
Ja. Aber ich würde mir, vielleicht, dass ich mehr reisen kann wieder. Also, was heißt wieder? Ich habe ja Flugangst gehabt, aber jetzt habe ich die Liebe zum Reisen gelernt. Okay. Und also in 2 Wochen fliege ich wieder nach Thailand.
Eine harte Frage. Was ist das Schmerzhafteste, was bislang ein Mensch zu dir gesagt hat, was dich tief verletzt hat, was dich getroffen hat? Oder vielleicht das Zweitschmerzhafteste?
Es
kann ja sein, dass es zu krass ist.
Nee, überhaupt nicht. Ich überlege gerade.
Oder hast du Glück gehabt? Hat nie jemand was richtig
gesagt? Nee, es haben viele Menschen viele schmerzhafte Sachen, die Narben hinterlassen haben in meinem Herzen. Also einer der hartesten Sätze, die mich wirklich sehr verletzt haben, war in meiner Breakdance-Gruppe damals. Ich bin inzwischen mit dem auch wieder richtig cool und wir haben ein super Verhältnis, aber Breakdance-Gruppe war für mich Familie. Ich habe nie getanzt, um erfolgreich zu werden. Ich habe getanzt, weil ich es geliebt habe, mit den Jungs abzuhängen, Spaß zu haben. Und ich musste dann viel Nachtschicht arbeiten in der Druckerei und konnte nicht ins Training. Und dann hat der eine gemeint so, hey, wir kommen nicht voran, du kommst nicht ins Training. Habe ich gemeint, ja, aber hey, unsere Freundschaft ist doch das Wichtigste. Und dann kommt doch Breakdance, also ich scheiße auf deine Freundschaft. Und das hat mich richtig getroffen. Da habe ich echt geweint. Das hat mich richtig getroffen. Und
aber hat er das erklärt im Rückblick? Also das war einfach so ein Impuls?
Das war, ja, aber wir waren halt jung, wir waren 19, 20.
Aber du hast ihn verziehen.
Ja, klar, aber so eine, was mich auch sehr getroffen hat, war, dass mal jemand zu mir gesagt hat, egal, nee, das sag ich nicht.
Okay,
nee, weil das so offensichtlich wäre. Worte sind schlimmer als Waffen. Und es gibt ein türkisches Lied, wenn du mich in meinem Herzen treffen willst, dann brauchst du keine Kugel, weil deine Worte reichen dann aus. Und das ist oft der Fall, dass Menschen was sagen und Worte sind wie eine Kugel.
Mhm.
Du aussprichst, die kann nicht mehr zurück. Einmal abgefeuert, fumm. Und was Worte mit Menschen machen können.
Unterschätzen viele, ne? Weil die Menschen ja auch verschieden sind. Viele Menschen sind viel dünnhäutiger als dann
andere. Und auch das Mobbing heutzutage, weißt du, was heute als Unterhaltung gesehen wird. Krass. Leute mobben,
Kann Menschen zerstören, Menschen bringen sich um.
Absolut. Und vor allem auch in den Schulen, Kinder, jetzt auch wieder nochmal diese soziale Ungerechtigkeit. Und dann werden Kinder kriminell, weil die sagen, ich brauche jetzt diese Louis Vuitton-Tasche. Also, was du da gedrängt wirst, heftig.
Womit belohnst du dich selbst im Alltag? Nochmal, du liebst, was du tust, aber du hast ein straffes Programm und gibt's irgendwie so Guilty Pleasures, irgendwas, was du sagst, ja geil, allein dafür lohnt es sich auf der Welt zu sein.
Thai-Massager.
Also Massagen mal ist...
Ich liebe Massagen. Ich liebe das. Ich habe, als ich Sport studiert habe, hatten wir ein Fach Massage. Und Werner, I love you. Oh mein Gott, Werner, bester Masseur, 1,95 Meter, schwul.
Und solche Hände, ne?
Solche Hände. Und der hat's immer geliebt, Sachen an mir zu zeigen. Ich zeig's mal bei Özcan. Und ich so, geilster Typ aber. Grüße gehen raus. Und ich hab den echt gemocht, der mich auch. Und dann hat er gemeint so irgendwann, ja Özcan, wir brauchen für die Prüfung, brauchen wir jemanden, der Modell steht. Hast du Bock? Und ich so, yes.
Yeah.
Und dann,
wie lange dauert die Prüfung? Ne?
5 Stunden saß ich da und ich wurde 5 Stunden immer, es kam immer ein Schüler. Der hat dann halt, oder ein Student hat dann eine Karte, Bein, Vorderseite, Rücken, Oberseite, Schultern,
also
Arme.
Also das Rundumsorgungspaket.
Und ich war so, oh mein Gott.
Stand im Himmel, im Massagehimmel.
Ich liebe das über alles. Das ist auch wirklich Timothy Ferris, die 4-Stunden-Woche. Warte nicht auf den Sommer, um deinen Urlaub zu machen. Versuch immer kleine Nischen und das ist dann mein Mini-Urlaub.
Hast du ein Lebenscredo, ein Lebensmotto? Ich habe zum Schluss immer so Fragen, die ich fast allen meinen Gästen stelle, weil ich das generell sehr interessant finde, was auch gerade das Thema Lebensmotto angeht. Oder vielleicht wechselst du sie auch alle drei Monate. Ja, ne? Aber was fällt dir jetzt so gerade spontan ein, wie du dein Leben umgehst?
Ein schwäbisches. Cool. Wer säuft wer fickt, der wird nie verrückt. Nein, Spaß, nein. Nein,
geil, da möchte ich noch mehr von.
Mein Lebensmotto ist einfach, sei glücklich. Billig jetzt, sagen alle Leute, oh, Kalenderspruch. Nein, sei glücklich.
Was natürlich leichter gesagt ist als getan. Ne? Also viele tun sich ja so verdammt schwer damit, glücklich zu sein, obwohl manchmal das Glück förmlich ihnen ins Gesicht geklatscht wird und sie sehen aber trotzdem immer nur das Negative. Ne?
Buddha hat dir mal gesagt, das ist auch ein geiler Satz, sei da, tu nichts. Weil oft sagen wir auch so, ich muss irgendwas machen. Nein, manchmal musst du einfach nur da sein und nichts tun. Und das kann dich auch glücklich machen. Mhm. Ja, also, aber ich habe eins gemerkt, das Leben ist viel zu kurz, um unglücklich zu sein. Manche Sachen, die mich nicht jucken, sage ich, scheiß drauf. Egal, ich habe ein Schrotthaus gekauft. Kennst du diese Dokus, wo die Leute so Schimmelhäuser
haben? Ja, so geil. Ich liebe das, ja.
Ich bin der Typ.
Wo du erstmal irgendwie an den Schwamm rauskriegen musst, aus den Wänden. Und
Wand aufgemacht, ich so, nein.
Und die Wand, die löst sich schon auf, weil das...
So ein Haus habe ich gekauft. Ich bin voll in die Miese gegangen.
Aber du hast es gekauft, weil du verarscht wurdest, oder?
Ja, also, ja, darf ich nicht so sagen. Es gab jetzt eine Gerichtsentscheidung, selber schuld. Aber ich habe die ersten... Also das erste eine Jahr habe ich mich voll zugekotzt, aber jetzt bin ich so, scheiß drauf, Alter. 150.000 Euro in den Sand gesetzt. Egal. Jetzt habe ich halt noch mehr Schulden, aber ist mir egal, weil ich mir denke so, ich gucke jeden Tag raus, die Seitenwand schimmelt wieder und ich denke mal, ich mach's morgen weg. Egal, geil, weil ich bin einfach happy.
Geil.
Weißt du?
Ich merke auch, du bist ein Typ, der eigentlich immer das Beste aus allem macht. Gibt's trotzdem was, wo du sagst, boah, da ist das Leben manchmal ganz schön herausfordernd. Da muss ich mich manchmal ganz schön zusammenreißen, weil das Leben ist ein Ritt. Es ist ein geiler, wilder Ritt, voller Höhen und Tiefen. Aber was würdest du sagen, ist so für dich eine der großen Herausforderungen dieses doch sehr unvorhersehbaren und aber auch krassen Lebens, ne? Was
vielleicht, dass ich unwichtige Sachen noch unwichtiger finde. Ich bin kein... Nee,
aber vielleicht fehlt dann, dass man einfach lernt, dass man sich nicht jeden Scheiß immer so reinzuziehen. Also
die uns jetzt zuhören, die denken sich so, ja, mach jetzt einen auf Bull Özcan.
Und der hat's ja, und der ist voll der Checker hier.
Überhaupt
nicht. Voll die Karriere jetzt und labert hier, ne?
Nee, überhaupt nicht. Ich hoffe, dass ich's hinbekomme, weil manchmal lese ich Kommentare, die verletzen mich. Und das beschäftigt mich.
Du meinst
mich
jetzt bei Instagram oder Social
Instagram,
Media, ne?
Instagram, YouTube.
Also du checkst das schon, ne? Also,
ja, klar, natürlich. Ey, jeder, der sagt, das macht mir nichts. Nein, natürlich macht es mit dir was. Ja. Natürlich. Und dass ich halt solche Sachen versuche, halt, so wie ich sei glücklich, das ist ein Prozess. Und ich arbeite seit Jahren an diesem Prozess. Und früher war ich in meinem stillen Kämmerlein und hab gedacht, ich höre auf. Ich habe einmal nachts den Göckern angerufen, 2 Uhr nachts. Ich habe gesagt, ich höre auf mit Comedy. Ich habe geweint, weil das alles so viel wurde. Ja. Natürlich.
Also es war too much, hatte ich überwältigt. Ne?
Nein, weil ich gesagt habe, hey, das ist so, was ist, wenn die Leute so über mich denken? Weißt du, das ist...
Ach so, weil du so verletzt warst durch irgendwie Hater-Kommentare.
Nicht nur Hater-Kommentare, aber dass du auch überfordert warst mit der ganzen Situation. Du wirst ja immer beurteilt. Und dann sagen ja viele so, ach komm, hab dich nicht so. Nein, Alter, wir sind doch Menschen. Weißt du, jeder ist ein Mensch. Auch der Polizist, nur weil der Polizist ist, heißt es doch nicht, dass der, nur weil der eine Waffe hat, dass er keine Emotion hat, dass er kein Mensch ist, dass er nicht Angst hat. Weißt du, ich war mal am Bahnhof, es ist was explodiert in Köln. Das war aber der Trafo von dem Zug. Nachts um 11, ich bin runtergerannt, Panik.
Denkt hier irgendwie sonst.
Raus aus dem Bahnhof, ich habe gedacht, Bombenanschlag. Und dann auf einmal nochmal, bam, die Trafos sind explodiert an so einem Zug. Und mir sind Polizisten entgegengerannt. Komplett weiß.
Ja,
und guck mal, wie ich krieg so Gänsehaut gerade. Und ich habe mich nur umgedreht während dem Rennen und ich sehe, wie die unten stehen, Panik haben und sich denken so, Digga, wir müssen da jetzt hoch.
Ja.
Ich renn weg, die rennen hoch. Aber dann beim nächsten Mal, wenn die irgendwie absichern oder Demo, oh, ihr Wichser, ihr Bullen. Und dann denke ich mir so, Alter, ihr wisst doch gar nicht, was wir Menschen, was jeder Berufsstand, jeder Mensch, jedes Individuum durchmacht. Der Typ, der jeden Tag... Ein Kumpel von mir, der arbeitet bei Mercedes und der hat gemeint, eines Tages, sagt er, kommt ein Kollege in Frauenklamotten, der aber auch ein Meister ist oder so und alle gucken den an und der geht dann zu meinem Kumpel und so zu meinem Bekannten und sagt dann so, hey, es wäre schön, wenn du ab jetzt so und so zu mir sagst, also ein Frauenname, ich weiß es nicht, wäre jetzt unfair, wenn ich irgendeinen Namen sagen würde. Und der hat mir die Geschichte erzählt, der hat gesagt, Alter, ist schon. Das hat mich so geflasht, Mann. Ich wusste nicht, wie ich reagieren soll. Und meine Aufgabe als Comedian ist ja, Sachen zu beobachten und manchmal auch hineinzuversetzen, weil wenn du eine Rolle spielst oder so jemanden nachmachst, willst du ja der sein. Im besten Fall kommst du in die Matrix, wenn du was erzählst auf der Bühne, du vergisst alles. Und dann hat er mir das erzählt, dann hat er gesagt, ey, ich wusste nicht, wie ich reagieren, bla bla. Und dann habe ich zu ihm gesagt, was glaubst du, wie oft dieser Typ oder diese Frau, halt so wie er sich fühlt in dem Moment, keine Ahnung, weiß ich nicht, morgens aufgewacht ist, sich geschminkt hat, Ohrringe angezogen, ein Kleid angezogen, heute mach ich's, aus der Tür vielleicht sogar raus, dann wieder zu, nein, heute nicht, okay, alles wieder abschminken, verstehst du?
Ich weiß, ja.
Und das ist das, was ich meine, wir wissen manchmal nicht, was dahinter steckt, in jedem Berufsstand, in jeder Lebenssituation, was Menschen durchmachen und außen zu stehen und zu beurteilen und verurteilen, ist immer ganz einfach. Und so ist es mit Ethnien, mit Religionen, mit Sexualität, mit allem. Und jetzt geht's mir nochmal darum, wir diskutieren auch das, was wir vorhin haben, oft KundInnen und KomödienInnen und das nein, Digga, Anerkennung und Normalität. Ja. Dass der da reingekommen ist und gesagt hat, morgen,
weiter. Gar nicht irgendwie das noch irgendwie attizieren und dann wieder speziell machen durch die Bezeichnung.
Nur wenn ich das sage, dann zeige ich, dass ich, nein, du zeigst einfach nur, dass es Normalität ist. Dann ist alles normal. Punkt.
Welchen guten Rat würdest du dem 18-Jährigen Özcan mit auf den Weg geben?
Bruder. Bitcoin, Bruder.
Geile Nummer. Ich dachte Bitcoin. Ja.
Ey, ich erzähle dir eine Story nur ganz kurz. Ich war Clubleiter im Fitnessstudio und ein Mitarbeiter kommt zu mir. 400 € Job, Özcan. Ich habe damals mit Aktien angefangen, weil ein anderer Mitglied, der war richtig wohlhabend, hat gemeint, Özcan, ich zeig dir mit den Aktien, du machst Personal Training. Ich so, ja. Dann kam der Mitarbeiter, hat gemeint, Özcan, kennst du dieses Bitcoin? Und ich so, hey, Aktien, du hast keine Ahnung, Aktien. Hab den vollgelabert mit Samsung-Aktien und so ein Scheiß. Und dann hat er gesagt, guck mal, Özcan, die Dinger kosten gerade so 1,50 €, manche 50, kann man auch, so kauf doch welche, glaub mir, ich habe 5000 Stück und bla bla. Und ich war so, was, Alter, bist du dumm?
Aber in der Zeit, wo es für ein Apple und ein Ei, ne? Wo, also
2000.
Leute, aber wenn du 2000 damals investiert hast, wärst du Millionär heute, ne?
Also ich wäre Multimillionär. Scheiße. Das war im Jahr 2009 oder
ja, also 8. Genau in der Zeit.
Ja.
Fuck.
Und ich hab so, als dann Bitcoin so hochging, ich so, ein Kumpel hat gemeint, ey, hast du gehört mit Bitcoin? Ich so, was? Nein! Nee, ich würde zu mir, wirklich zu meinem 18-Jährigen Christian sagen, bleib so, wie du bist, Alter. Mach immer alles, wenn ich zurückreisen könnte in mein Leben, alles genauso durchleben wie jetzt. Nichts ändern, weil alle Fehler, die ich gemacht habe, alle Menschen, die ich vielleicht verletzt habe, die mich verletzt haben, haben mich zu dem Menschen gemacht, der ich heute bin.
Das hat sich alles zusammen.
Genau, alles hat einen Sinn. Und deswegen habe ich alles richtig gemacht, deswegen sitze ich auch heute bei dir.
Özcan, ich wünsche dir weiterhin viel Erfolg für dein neues Programm.
Danke dir.
Jackpot, wo du ja noch bis Ende des nächsten Jahres on Tour bist. Ich wünsche dir ganz viel begeisterte Fans, volle Häuser und es war ein großes Vergnügen heute.
Mir war es eine Ehre. Danke dir, mein Lieber. Dankeschön.
Das war Road to Glory. Wir hoffen sehr, dass es dir gefallen hat. Wenn du auch zukünftig keine Folge verpassen möchtest, dann abonniere jetzt diesen Podcast. Wir freuen uns, wenn du ihn weiterempfiehlst und auf Apple Podcast bewertest. Du hast Anregungen oder Vorschläge für zukünftige Gäste? Dann schreibe bitte an mail@alexander-nebe.com. Bis nächste Woche.